Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 205. Heute sprechen wir über Crown Jewel. Wir machen einen Rückblick und natürlich sprechen wir auch über die Vorgeschichte und auch über die Bedeutung, die dieser Event noch für die Zukunft von WWE haben könnte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ja, und es war gar nicht so leicht, hier zu diesem Event passende Kompagnons hier zu finden, weil tatsächlich haben einige von uns diesen Event komplett boykottiert. Und letztlich sind wir dann in dieser Dreierrunde hier zusammengekommen. In der Anleitung, da ist der David Kloß vom MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und in der anderen Leitung, da ist der Kai. Schönen guten Tag.
Hi.
Ja, ganz merkwürdige Geschichte, ne? Also normalerweise ist ja immer große Keilerei hier, was so Reviews und so angeht. Aber bei Crown Jewel war die Stimmung auch anders. Und deswegen, bevor ich jetzt hier mit dem Housekeeping loslege, starte ich direkt einfach mal mit so einer Frage, die wir jetzt auch mehrfach über Social Media gestellt bekommen haben. Nämlich, wie wir quasi im Vorfeld Crown Jewel gesehen haben, weil es ging ja dann auch hier in der Runde wirklich die Meinung krass auseinander. Ich kann es ja mal sagen, also Chris und Shaggy boykottieren den Event. Ich glaube, die haben den bis heute noch nicht gesehen, maximal Ergebnisse gelesen oder halt eben mit uns quasi geschrieben, was da passiert ist. Ja, und wir drei, ich wollte dann auch erst boykottieren. Also ich habe erst gesagt, komm, wir machen das nicht. Und dann hatten wir wirklich eine längere Diskussion. Und da nehme ich mal ganz kurz den David dran. David, wie hast du damals diese Diskussion wahrgenommen? Also ich habe ja gesagt, komm, wir machen das einfach gar nicht. Und dann ja, haben wir ja dann ja doch irgendwie so einen Kompromiss gefunden quasi.
Ja, es war ein sehr hitziges Thema. Auch die Diskussion war sehr emotional, wie ich das bei uns eigentlich weniger kenne. Und da hast du halt auch gemerkt, dass keiner so recht wusste, wie man jetzt mit diesem Thema überhaupt richtig umgehen soll. Ich glaube, das war eher das Problem. Ich glaube, wir alle waren uns einig, Crown Jewel ist keine gute Sache. Und gerade im Hinblick darauf, was halt jetzt vorher passiert ist, durch die Nachrichten ging, umso mehr. Aber jeder hatte halt eine andere Vorstellung, wie geht man jetzt damit um? Also der eine sagt halt kompletter Boykott oder Schweigen. Ich war zum Beispiel eher dafür, auf keinen Fall schweigen, sondern eher klar Stellung beziehen. Und es war eine sehr emotionale Geschichte, wo du auch richtig gemerkt hast, dass es, ich glaube, keiner hat sich von uns wohlgefühlt dabei.
Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und Emotionalität ist da auf jeden Fall mit drin. Also so war es ja bei mir auch, ne? Ich habe ja auch am Anfang, also ich hatte ja schon das Problem beim Greatest Royal Rumble, hatte ich ja schon das Problem gehabt, da habt ihr beiden ja den Podcast gemacht, weil ich auch gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf, auf so eine gekaufte Hausshow das zu machen. Und prinzipiell muss ich sagen, ich hatte viel weniger Lust darauf, hier noch diesen Podcast zu machen, habe mich dann aber irgendwann habt ihr mich dann quasi bei meiner, in Anführungsstrichen, Journalisten-Ehre so ein bisschen geparkt und habe gesagt, wir müssen eigentlich darüber sprechen, weil das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, ne? Und Kai, du hast da ja nochmal eine ganz andere Warte quasi ausgehabt, als David und ich das gehabt haben, oder?
Ja, genau, also weil für mich war so ein bisschen dieses, also das war ja auch eine schwierige Frage, dieses trennt man oder wie oder kann man überhaupt diesen Wrestling-Teil und diesen Politik-Teil voneinander trennen? Und also wie David schon gesagt hat, wir waren uns alle einig, dass das in Saudi-Arabien alles mehr als scheiße ist und dass dann das noch gekauft wird und dass dann noch diese Sache da mit diesem Kritiker dazu kam, mit dem Khashoggi, da waren wir alle so, das ist einfach nicht gut. Aber ich habe mich halt trotzdem da interessiert, so wie, wenn du all das ausblendest, wie sieht's da wrestlingtechnisch aus? Was erwartet uns da? Und das hat mich dann trotzdem auch noch sehr interessiert, weil ich wissen wollte, was passiert so wrestlerisch jetzt bei Crown Jewel, abgesehen von diesem ganzen Politikkram, den wir halt drumherum hatten, wo wir uns natürlich auch alle einig waren.
Ja. So ist es dann eben auch. Also ich hab dann eben vorgeschlagen, wir machen so ein Mittelding. Ich wollte hier kein Business as usual machen, weil ich finde, das ist eben kein Event, der Business as usual ist. Und ich finde, den darauf runter zu reduzieren, ja, es ist ja Wrestling, lass uns nur über das Wrestling sprechen, das kann ich in diesem Fall nicht, weil ich kann diese Geschichten, also es ist ja nicht nur die Sache mit, dass dieser ganze Kram ja gekauft ist, sondern es ist ja auch einfach, da sind Menschenrechte dahinter. Es ist jetzt die Sache mit Khashoggi, was natürlich auch noch mal die Emotionalität noch weiter hochgetrieben hat. Das hat einfach alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich finde, das kann man nicht voneinander trennen. Und deswegen würde ich in diesem Fall auch getreu dem Motto von Tenacious D, irgendwie, this is not a tribute, this is not a review, ne? Das ist irgendwie was anderes. Wir werden globaler über den ganzen Event sprechen. Wir werden natürlich auch über die Matches sprechen, aber ich glaube, wir sind uns da auch einig gewesen, so, dass man da auch einfach eine andere Herangehensweise brauchte, weil Crown Jewel auch einfach, das ist was komplett Neues gewesen. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann zuletzt auch zum Beispiel WWE auch im Fernsehen, in amerikanischen Medien so angegangen worden ist und auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, ja, also irgendwie haben sie ja da ja alle recht, ne? Also es ist eine ganz, ganz schwierige Kiste.
Es ist dann noch mehr passiert. Ich finde halt auch das Verhalten von der WWE, das ist eigentlich der Mitgrund, warum ich unbedingt diesen Podcast machen wollte, weil sie halt dieses Thema versucht haben, irgendwann so tot zu schweigen, nach dem Motto, wir fliegen unterm Radar, vielleicht kriegt es ja keiner mit.
Ja. Ja, klar. Also man hat ja irgendwann gar nicht mehr den Austragungsort von Crown Jewel ja genannt, sondern es war einfach nur, 2. November, Crown Jewel, geil, ne? Schaut's euch an, Brock Lesnar gegen Braun
Strowman. Das war auch ganz witzig, wo dann Big E anfing, so mit diesem so, Crown Jewel, und dann so, okay, wir sagen also nicht mal die Stadt, also so.
Ja.
Und das war ja auch, als dann am Anfang wird ja irgendwie gezeigt, so, keine Ahnung, Manchester, Great Britain oder sowas, oder keine Ahnung, Cleveland, Ohio. Ja. Und da stand, glaube ich, einfach nur die Stadt irgendwas mit R. Aber auch so nie das Land oder sowas. Also da wurde nicht ein einziges Mal das Land genannt. Das war ja schon wirklich sehr, also wenn du jetzt einfach mal, also ich finde es so witzig, weil du hast diesen Vergleich zwischen der ersten Show, wo du wirklich diese Propaganda-Videos hattest, mir so, und da weint die Frau, weil sie darf Auto fahren und das hier alles so geil und guck mal hier Fortschritt und Saudi-Arabien reist nochmal dahin. Und jetzt war nur noch so, ja, das hier ist Crown Jewel. Fertig.
Ja. Es war, ich meine, jetzt verkehrt sich das Housekeeping komplett, ist aber egal. Es war eben sehr nüchtern auf das WWE-Produkt runtergebrochen, die ganze Präsentation. Ich meine, klar hattest du natürlich noch Feuerwerk und Pomp und drumherum, ganz klar. Aber du hattest nicht mehr das Gefühl, dass man jetzt Saudi-Arabien oder was auch immer hier in den Mittelpunkt gestellt hatte. Weißt du, vorher, da habe ich auch mit dem Gregor Katsios ja noch im Gastspiel drüber gesprochen, der auch gesagt hat, so, weißt du, wie kann denn jemand wie ein Michael Cole, der irgendwie Kriegsberichterstatter gewesen ist, quasi da sich hinsetzen und sagen, ja, hier, Saudi-Arabien, ein fortschrittliches Land, ne, auf dem Weg im Umbruch und so. Und lässt einfach die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da geschehen, einfach so außen vor. Und hier war das jetzt, ich fand, es war mir schon fast zu nüchtern, so, weißt du, weil man hat einfach alles unter den Teppich gekehrt. Man hat, wie du schon gesagt hast, man hat nicht gesagt, man ist in Saudi-Arabien, man hat gar nichts mehr drumherum gebracht. Klar hat man hin und wieder nochmal die Zuschauer gezeigt, aber ansonsten war das ja wirklich eine Down-to-Earth-Wrestling-Veranstaltung.
Ja, aber noch krasser, es war ja noch heftiger, wenn man denkt, da war Hulk Hogan, der halt anfangs rauskam, sorry für den Vorwegnahme,
ist egal,
als Host, hält eine Promo und eigentlich immer, wenn ein Host rauskommt, feiert er erstmal ab von wegen, wo er ist, möchte die Sheep-Pops und so weiter. Und er labert und er hat auf alles geachtet, um hundertprozentig niemals zu sagen, in welchem Land er ist und wo er ist. Und das fand ich halt total komisch, weil du kennst das als Fan eigentlich komplett anders. Du hast es eigentlich noch nie andersrum erlebt und plötzlich wird alles gesagt, immer wieder Crown Jewel, aber auf keinen Fall das Land oder wo man ist oder auf keinen Fall zu dem Publikum richtig sprechen und so.
Ja, also du hast das Gefühl gehabt eigentlich, dass die alle Tabu gespielt haben, ne?
Ja.
Und die Worte, die du nicht sagen kannst,
Saudi-Arabien.
Genau. Ja. Und also so war es ja wirklich. Ich habe mir auch bei dieser Promo gedacht, gerade von Hulk Hogan, der ja, also wir wissen ja, dass der auch gerne da mal nervös ist und so, dass der auch gerne mal Sachen da irgendwie rausballert, die irgendwie nicht sein wollen. Du hast aber genau mitbekommen, dass er da tunlichst drauf geachtet hat, dass er ja nicht Saudi-Arabien, sondern immer nur, ja, ich bin froh, dass ihr hier seid bei Crown Jewel, so, und nicht irgendwie Saudi-Arabien, auch nicht Riyadh oder sonst irgendwas. Und
genau,
so das war schon merkwürdig. Ja. Kai, wolltest du was sagen?
Ja, nee, also weil Riyadh, so hieß die Stadt. Weil ich irgendwas mit R war es, ja, genau.
Ja, insgesamt war das auf jeden Fall schon eine merkwürdige Geschichte. Und also, wie gesagt, es war auch über uns absolut geteilte Meinung und emotionalisiert auch. Also da sind wir auch alle so ein bisschen aneinander geraten. Was habt ihr denn eigentlich davon gehalten, dass dann WWE letztlich ja doch immerhin so ein offizielles Statement rausgehauen hat von wegen, ja, wir wollen ja den vertraglichen Verpflichtungen nachkommen und war das für euch einfach nur blabla?
Ich habe dazu eine Frage einmal ganz kurz direkt. Weil also das ist ja auch so eine Grundlage von ganz vielen Diskussionen. Hätte WWE dann einfach sagen können, also oder inwiefern hätten sie dann sagen können, wir veranstalten dann nicht? Weil die haben ja wirklich, also die haben doch einen Vertrag mit dem Land.
Nee, dann hätten die den Vertrag gebrochen und hätten wahrscheinlich noch irgendwann eine Strafe zahlen müssen, das war's.
Genau, ja, das denke ich auch. Ich denke, dass sie dann wahrscheinlich, ich habe irgendwann mal gelesen, wenn sie es verschieben würden, hätten sie, glaube ich, statt der 20 Millionen irgendwie nur 2 bis 3 Millionen quasi eingenommen. Und allein dann durch die Veranstaltung, die sie in einer anderen Stadt veranstaltet hätten. Wenn sie es natürlich einfach komplett abgeblasen hätten, gehe ich davon aus, dass es dafür einfach eine, wie nennt sich das, Konventionalstrafe?
Ja.
Oder wie nennt sich das nochmal? Dass sie sowas dafür bezahlt hätten. Und da können wir davon ausgehen, dass das eine Summe in mehreren Millionenhöhen gewesen wäre.
Von daher also, finde ich es auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, so, ja, WWE hätte einfach das absagen sollen.
Ja, Moment,
du musst aber so sehen,
es ist halt schon trotzdem, das ist doch wirtschaftlich sehen, meiner Meinung nach. Wirtschaftlich macht es ja Sinn, nur es ist auch nicht so, dass WWE am Topf hängt. Es geht halt darum, den Gewinn zu steigern. Also es wäre halt in diesem Fall nicht so, dass sie jetzt plötzlich fettes Minus gemacht hätten, sondern es wäre halt eine Gewinnschmälerung, was wiederum den Aktionären nicht gefällt. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was die Pressemitteilung angeht, ich fand das zum Fremdschämen. Weil das war einfach genau das, wo ich dachte, ja, das habe ich von euch erwartet und es war halt so, so heuchlerisch. Also ich habe beim Durchlesen der Mitteilung einfach nur gedacht so, das ist reinstes PR-Blabla und ihr wisst selber, dass wahrscheinlich der halbe Lockerroom genau das Gegenteil denken. Wir alle wissen, dass es einfach nur vorgeschoben ist, genauso wie halt, ja, was bei mir immer noch so aufstößt, dass halt Evolution sich vorgeschoben fühlt, damit man irgendwie sagen kann, ja, wir machen ja was für Frauen und so weiter. Da komme ich auch gleich noch später drauf zurück. Das ist halt der Umgang von der WWE mit diesem Thema, das fand ich so ein bisschen wie in der Politik. Wenn halt richtig Kritik gibt, dann erstmal Kopf einziehen und dann halt so möglichst drumherum reden, aber niemals einen eigenen Fehler eingestehen, weil dann machst du dich angreifbar.
Das Problem ist aber natürlich auch, also es ist ja auch nicht so, als ob das jetzt so ein One-Shot-Deal gewesen wäre oder ein Two-Shot-Deal in der Beziehung. Es ist ja ein 10-Jahres-Vertrag, den ja die WWE mit Saudi-Arabien unterschrieben hat. Und da werden sicherlich auch eine gewisse Anzahl an Network-Specials mit beinhaltet sein. Davon kann man ja mal ausgehen. Also sprich, ja. Also natürlich ist das Risiko da. Also wenn du quasi jetzt diesen Vertrag schon am Anfang brichst, dass du dann quasi den kompletten Vertrag ja ad absurdum führst und wenn du dann diesen großen Deal nicht mehr hast, ganz klar wird das negative Auswirkungen auf die Aktionäre haben und auf das Unternehmen haben, ganz klar. Ich habe heute noch gelesen, dass dieser Deal mit Saudi-Arabien ist ja im März angekündigt worden und seit dieser Ankündigung sind die Aktien um 130% gestiegen.
Ja, aber das sind halt nur die nackten Zahlen. Gefallen, ne?
Einer nach dem anderen.
Kein zuerst.
Genau, kein zuerst.
Jetzt hier vor Crown Jewel sind die aber nochmal extrem gefallen, die Aktien. Ne?
Das stimmt. Aber, ne?
Man muss aber dazu sagen, dass die Aktienpreise, das sind ja Spekulanten. Die haben ja keinerlei Bezug zu moralischen Entwicklungen oder zu WWE an sich. Nee, ist halt so. Es geht um nackte Zahlen. Du siehst einfach nur deine Tabellen und deine Statistik und dann setzt du da drauf, wo du denkst, alles klar, da wird jetzt die Dividende groß sein oder die Gewinn. Der Gewinn wird deutlich steigen, also wird der Aktienpreis auch steigen. Denen geht es ja nicht darum, wofür das steht. Was ich noch anfügen möchte, ich glaube, also gar nicht mit euch Podcast, ich glaube, es wäre noch interessant gewesen, wenn eine Frau dabei gewesen wäre, weil ich habe den Pay-Per-View mit meiner Frau gesehen. Erstmal wollte sie die gar nicht erst gucken. Dann ist sie dazugekommen und es war halt echt, ja, so ein bisschen schwierig zu sehen, dass das. Du hast halt richtig angemerkt, wie unwohl sie sich fühlte und wie wütend sie auch wurde. Ich habe ja das auch dann erzählt von, ja, Hulk Hogan war jetzt auch noch da und dass die halt diese Pressemitteilung rausgebracht haben und auch mit Evolution. Und die wurde immer wütender, je mehr ich ihr erzählt habe, was die WWE da gerade macht. Also ja, die hat sich richtig beleidigt gefühlt und hat einfach nur gesagt, das können die doch nicht selber glauben. Und das war schon irgendwie traurig.
Kann ich gut nachvollziehen. Aber da kommen wir eigentlich auf den nächsten Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe ein paar Mal gelesen im Internet, dass einige Leute geschrieben haben, so ja, diese Geschichte mit WWE ist eigentlich, also man soll das von WWE-Seiten durchziehen. Schließlich hat man es auch schon früher gemacht, dass man so in Regionen gegangen ist, in die gerade im Umbruch sind, wo gerade eine Entwicklung stattfindet, um quasi so einen Teil der westlichen Kultur zu repräsentieren, um Meinungsfreiheit, Offenheit und so weiter zu repräsentieren. Für mich greift diese Argumentation überhaupt nicht in diesem Fall, weil es halt so ein eingekaufter Event ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Kai, wie siehst du das? Also ich habe das ein paar Mal gelesen und musste mich da fragen, so ja, klar, irgendwie in gewissen Teilen hat das halt immer Sinn gemacht. Wir wissen, dass die mal, keine Ahnung, da auch nach Nahost und so geflogen sind, auch mal irgendwie nach Asien und solche Geschichten. Greift das für dich hier?
Ah, ich sag mal, also teils, zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, also das beim Greatest Rumble, da haben wir alles schon gesagt, das war so extrem diese Heuchelei-Propaganda, so mit der Keule oder sowas. Trotzdem fand ich jetzt zum Beispiel irgendwie was doch schon angenehmer Fortschritt zu sehen, dass da auch eine Renee Young mit kommentiert. Also das ist ja auch irgendwie nicht so selbstverständlich. Also gerade jetzt bei Saudi-Arabien mit dieser ganzen Menschenrechtsgeschichte ist das schwieriger. Und klar hattest du woanders auch irgendwie mehr Fortschritt, wo du dann zum Beispiel gesehen hast, da haben dann eine Sasha Banks und eine Alexa Bliss gekämpft oder sowas. Ja, also grundlegend sehe ich das so wie du, also dass die Argumentation hier eher weniger greift. Aber du kannst halt trotzdem nicht bestreiten, dass es jetzt ein Fortschritt war, dass auch jetzt zum Beispiel eine Renee Young mitkommentieren durfte, sag ich mal.
Ich sag mal, das ist auch einer der wenigen positiven Aspekte, die ich dieser Veranstaltung abgewinnen kann, sag ich dir ganz ehrlich.
Wobei ich glaube, dass die WWE da ganz hart mit den Saudis gesprochen hat, von wegen, wir müssen das machen.
Genau.
Weil sonst läuft es halt noch schlimmer. Also das war eher Schadensbegrenzung und so ein Deal von wegen, alles klar, komm, wir müssen da ein bisschen ja auf die Bremse treten, weil die Saudis, muss man ja ehrlich sagen, auch bei dem Khashoggi-Fall, da machen sie ja auch Schadensbegrenzung. Und ich glaube, das gehört einfach auch dazu, dass sie jetzt gerade in diesem Modus sind und dann halt versuchen, alles klar, komm, wir tun jetzt mal ein bisschen so und gehen da ein bisschen entgegen, um halt medial sagen zu können, aber wir haben doch Punkt, Punkt, Punkt. Und so fühlte sich das halt für mich bei Winnie Young an, aber dieser Vergleich zieht für mich trotzdem nicht, weil er würde ziehen, wenn man gesagt hätte, man kommt in ein Land, was halt eh keinerlei Bezug zum Westen hat, ist aber hier nicht so. Wenn du allein ins Publikum schaust, die jüngeren männlichen Leute, also halt Jungs, ey, mal ganz ehrlich, die waren genauso gekleidet, die sind genauso medial vernetzt und konsumieren dasselbe wie halt die westlichen Jugendlichen, nur halt die Frauen dort nicht. Und es wäre was ganz anderes gewesen, wenn du halt eben das, was eh noch nicht vorhanden ist, ein bisschen aufbrichst oder auflockerst, beispielsweise indem man halt eine Sasha Banks oder Co. meinetwegen auch einen Anzug, der halt quasi die Kultur respektiert, auftreten lässt. Dann hätte ich gesagt, alles klar, die WWE möchte ja wirklich ein Zeichen setzen und mithelfen, aber das ist halt für mich nicht der Fall, sondern für mich ist es einfach, es geht rein ums Wirtschaftliche und man möchte da nichts erreichen. Das hat nichts mit irgendwie was zu tun, ja, wir wollen jetzt was verändern oder so, weil dann würde man ein anderes Produkt abliefern oder zumindest in Teilen anders damit umgehen.
Ja, bin ich komplett bei dir, ganz ehrlich. Also dann hätte man es auch anders präsentiert im Vorfeld. Wir haben ja gesehen, wie das dann da im Vorfeld abgegangen ist. Wir haben einen John Cena gesehen, der sich rausgezogen hat, vermutlich auch aus eigenen Interessen. Also wird ja gemunkelt, dass er eben dann aus Angst davor, dass er quasi weniger Hollywood-Aufträge bekommt. Ja,
ähnlich wie The Rock, ne?
Genau, ja.
Der ja auch irgendwie, ja, klar. Also ich weiß gar nicht, oder hast du mir das sogar erzählt? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, dass auch in The Rock irgendwie nur einen Tweet geschrieben hat, weil er auch bei SmackDown gar nichts zu sehen sein wollte, damit nicht in irgendeiner Form dieser Bezug zwischen The Rock und Crown Jewel gezogen wird.
Ja, also da er ist ja auch jemand, der sehr darauf bedacht ist, dass er da eben gut dasteht. Ich meine, The Rock, es gibt ja immer noch die Präsidentschaftsgerüchte um ihn und solche Geschichten. Also ich glaube, der wird da schon darauf achten, dass er da nicht antritt. John Cena genauso. John Cena ist ein Neuling in Hollywood und das ist ganz eindeutig schlechte Presse. Ne? Umso überraschender finde ich zum Beispiel, dass ein Kane da aufgetreten ist. Aber da ist ja wohl auch die politische Spirale so ein bisschen zu sehen, weil soweit ich das mitbekommen, hat ja wohl auch WWE ihn bzw. seinen Stadt oder seinen Bezirk ja wohl auch finanziell unterstützt. Also auch da wieder, ne?
Eine Hand wäscht die andere.
Genau das. Also dann Daniel Bryan hat sich ja dann komplett von dem Ding zurückgezogen.
Ich glaube, den können wir aber hervorheben. Er ist ja kein Schauspieler oder sonst was. Ich glaube, das ist der Einzige, wo ich denke, da ging es nicht rein um PR. Das war halt wirklich, dass ich bei ihm eher zutraue, dass er einfach sagte, nee, das geht es nicht, ich kann das jetzt nicht unterstützen, gerade nach den letzten Vorfällen. Ist ein bisschen anders als bei Cena beispielsweise, wo du halt wirklich weißt, ja, er versucht jetzt gerade Fuß zu fassen in Hollywood und Co. Und das würde ihn halt sonst zum Verhängnis.
Sorry, aber was ich trotzdem blöd fand, ist, also ich sehe das auch so, dass man Daniel Bryan da echt Respekt für zollen soll, weil er das nicht so, nicht so aus diesem eigenen Interesse, sondern da denke ich wirklich, dass es Überzeugung gemacht hat. Ich habe dann aber auch so ganz oft gelesen, so, ja, Daniel Bryan geht da nicht hin. Warum ist denn dann Randy Orton und ein Dolph Ziggler und ein Drew McIntyre und ein Seth Rollins und so und ein AJ, warum sind die denn dann alle da? Das finde ich jetzt auch dann irgendwie wieder so, ich sag mal, ungerecht. Dass man dann sagt, so, ja, der ist nicht da, warum gehen die denn da hin?
Ich glaube, da steckt man einfach auch nicht in den Menschen drin. Ja, also ich wüsste auch nicht genau, wie ich da reagieren würde.
Weil ich denke halt auch trotzdem, so zum einen, die verdienen auch irgendwie da ihr Geld, also für viele war es auch einfach nur Arbeit, ne? Also kann man jetzt sehen, wie man möchte. Und zum anderen, finde ich, hat ein Daniel Bryan aber auch trotzdem, kann er sich das nochmal mehr rausnehmen als jetzt wirklich ein Rollins oder ein Joe oder keine Ahnung was. Weil es halt immer noch ein, also so, was soll einem Daniel Bryan passieren, wenn er da nicht hingeht, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, das ist auch einfach eine Frage der Herangehensweise. Weil sagen wir beispielsweise, du bist in einer Werbeagentur und du kriegst einen Auftrag von der beispielsweise AfD für die Kampagne von denen, wenn die Agentur das macht dann, und du bist Mitarbeiter davon, ja, das ist dann auch die Frage, ja, ist es halt für dich der Job, du machst es halt, weil es dein Beruf ist, oder gehst halt anders ran? Deswegen, ich würde halt jetzt keinen Wrestler, der jetzt da aufgetreten ist, einen Strick draus drehen, sondern einfach nur eher es so rum machen, dass die es halt nicht gemacht haben, oder halt wie Danny Bryan, wahrscheinlich eher aus persönlicher Überzeugung, eher positiv hervorheben, aber das andere ist nicht als Vorwurf.
Mega, ja, genau. Nee, weil das habe ich halt auch gelesen und ich dachte so, okay, das ist eigentlich super unfair und Schwachsinn. da jetzt irgendwie anderen Leuten schlecht zu reden, weil man sagt, so, ja, Daniel Bryan ist da ja auch nicht hingegangen. Hätte ja XY auch machen können.
Ja, und im Endeffekt bist du dann da wiederum an dem Punkt, dann hast du Einzelschicksale, die Vertragsbruch begehen, so ungefähr, ne? Und ja, keine Ahnung, also das ist dann immer so die Frage, ne? Schluckst du quasi einmal deine, vielleicht wenn du der Überzeugung bist, dass du da falsch am Platz bist, schluckst du einmal deine Überzeugung runter und sagst, komm, ich ziehe das jetzt durch und mach das einfach, weil es mein Job ist, oder begehre ich dagegen auf und riskiere dann vielleicht, dass ich nächsten Monat ohne Job dastehe und dass ich vielleicht wieder durch die Indies tingeln muss, ganz böse formuliert, ne? Dass meine Kinder vielleicht dann irgendwie Probleme haben oder sonst irgendwas. Ich finde das auch sehr schwierig. Insofern bin ich da ganz bei euch. Also ich sagte auch, dass allen Respekt für Daniel Bryan, dass er das da so durchgezogen hat. Auch da wissen wir nicht so genau, ja, wie es mit ihm weitergeht, ne, oder ob das für ihn Konsequenzen hat. Ich habe es letztens gelesen, dass es wohl tatsächlich so ist, dass man jetzt keine weiteren Pläne für Daniel Bryan hat. Ob das dann vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängt?
Ja, aber ich sag mal so, selbst wenn, ich habe da auch gestern mit meiner Freundin drüber geredet, so, was soll denn passieren, wenn die sagen so, ja, dann setzen wir halt den Daniel Bryan nicht ein oder sowas. So, dann wird er irgendwie, wenn der Vertrag ausläuft, zu New Japan oder keine Ahnung wohin gehen, die WWE schneidet sich damit doch ins eigene Fleisch. Wenn du, also, weil Daniel Bryan ist halt immer noch ein verdammter Star, ne?
Ja.
Und wenn die jetzt sagen so, ja, den bestrafen wir jetzt aber richtig, dann sagt er, gut, dann trete ich halt auch nächstes Mal bei New Japan an. Mal gucken, wie das dann ist. Wenn ich dann irgendwie bei Wrestle Kingdom da auf der Card stehe. Mal gucken, wie euch das gefällt.
Ja, also ich finde das eben auch. Also Daniel Bryan hat da natürlich noch ein besonderes Standing. Wie gesagt, auch da dann gut, dass er das da quasi nutzt. Aber ändert eben nichts an der Gesamtsituation. Wie fand ich eigentlich jetzt diese ganze Hulk Hogan-Geschichte, dass plötzlich Hulk Hogan so aus dem Nichts angekündigt worden ist?
Darf ich anfangen?
Das war auch total, ja, fang du ruhig an, aber das war total strange, oder?
Ja, also zum einen wirkte das so nach dem Motto, ja, wir haben Roman nicht, dann kriegt er halt Hulk Hogan. Und was ich persönlich da irgendwie sehr schwierig finde, ist, dass da ja auch, also da gab es ja diese böse Rassismus-Keule, die ja geschwungen wurde von Hulk Hogan. Und dann war ja auch so, okay, Hogan kriegst du dieses Benoit-Treatment. So, nee, Hogan gab's nicht und das nicht und das wird gestrichen, da wird nicht mehr erwähnt und alles. Und auf einmal ist das so, komplett vergeben und vergessen. Und das ist so dieses Problem. Okay, wir sind jetzt hier gerade in Saudi-Arabien, was eh schon natürlich wegen allen Sachen, die wir gerade genannt haben, blöd dasteht. Ne? So mit diesem ganzen Menschenrechtskram und dieser Ermordung von dem Khashoggi. Ja, aber dann, weil die Saudis ja irgendwie auf ihre Kosten kommen müssen, bringen wir noch den Rassisten Hulk Hogan zurück? Also, also klar, wir alle haben gesagt, okay, Hulk Hogan wird irgendwann nochmal da sein. Okay, meine Güte, ne? Aber das ist jetzt so dieses, dann machst du es hier? So wirklich? So einfach so? Dieses, ja, da passiert die ganze Zeit gar nichts um Hulk Hogan. Es war immer so, ja, oh, er ist wieder da und redet mit Vince McMahon. Und irgendwie 3 Tage vorher, bums, der ist der Haus von Crown Jewel. Also, das ist taktisch, ja, klug ist anders.
Es war mit der heißen Nadel gestochen nach dem Motto, wir brauchen jetzt irgendwie einen Ersatz oder irgendwas Positives. Und ich glaube, da ging es halt eher vielleicht darum, vielleicht die Saudis auch zu beruhigen oder im Gegenzug dafür, dass man jetzt zum Beispiel Propagandavideos, die hundertprozentig schon gedreht waren, halt nicht ausstrahlt.
Klar.
Und halt das Programm einfach schnell geändert hat aufgrund der Entwicklungen, um halt ja so ein Feel-Good-Moment vielleicht auch vor dem Bildschirm direkt am Anfang zu haben, damit die Grundstimmung der Leute, die das halt schauen, direkt positiver ist. Bei uns war es halt so, der Dialog, ich kann einfach bei uns zitieren, das war halt, meine Frau kam rein und meinte so, wie, Hulk Hogan? Die können ja jetzt jeden kaufen. Meinst du, ja, Geld regiert die Welt. Und sie sagte einfach nur ganz trocken, ja, das sieht man. Und das hat es eigentlich ganz gut beschrieben, weil das war halt das Gefühl bei mir. Ich denke, man wollte wirklich dieses Feel-Good-Moment, aber bei mir war es halt eher, ach nee, das unterstreicht es halt noch mehr das, was ich eigentlich nicht möchte.
Ja, bin ich komplett bei euch. Ob man jetzt Hulk Hogan so pauschal als Rassisten bezeichnen kann, glaube ich, ist auch ein bisschen schwierig, um das mal so ein bisschen abzumildern hier.
Also die Aussagen waren schon kritisch, ne?
Ja, also, andererseits, wer hat nicht schon mal rassistische Witze gemacht, wenn da irgendwie sowas, also ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht, ich habe, glaube ich, einmal einen 10-Minuten Telefoncall mit ihm gehabt, ich glaube nicht, dass, also ich kann es mir irgendwie sehr schwer vorstellen, dass er halt wirklich ein Rassist ist, weil dafür hat er auch über die Jahre auch zu viel im Lockerroom und sowas, aber ist auch wurscht, ist mir auch egal.
Ist auch gerade nicht das Thema.
Ist auch gerade nicht das Thema. Und ob Hulk Hogan ein Rassist ist, werden wir an dieser Stelle nicht feststellen können, weil keiner von uns kennt ihn und wir werden ihn auch nicht mit einer weißen Kapuze irgendwo über ein Feld rennen sehen.
Der hält ja eine Maske auf dann auch.
Noch kennst nicht. Du aber an den gelben Boots, weißt du?
Zerreißt einfach so dieses Oberteil davon.
Genau das.
Also, ach, da ist der Hulkster wieder.
Da ist er.
Kuklus Klan Hulkster. Aber ein bisschen Situationskomik so. War das ja schon, dass direkt der Theme-Song I'm a Wheel American als erstes hören war.
Ich musste da halt an diesen Tweet denken, wo einer geschrieben hat. Nee, Chris hatte den von mir wohlgemerkt. Ja, ich hab das ja, hat irgendjemand getwittert, der dann drauf geschrieben hat, so zu der Musik von Hulk Hogan, I'm a real Arabian, fight for the right of only men. Also,
ach, das hat auch dann gelesen.
Also, wenn das nicht dazu passt, ja, das hat auch, also, das war an Absurdität halt nicht mehr zu überbieten. Aber eigentlich.
Ja, ganz kurz dazu, also wenn Crunch wirklich eins gebracht hat, dann waren das unfassbar viele Memes und sehr viele witzige Tweets. Also auch was ich über den gesamten, also hier fing es ja schon an mit Hulk Hogan, aber was da noch den gesamten Abend über passiert ist, ne? Allein so für diese Witzkultur, das war unglaublich. Also das Ding hier bietet Potenzial für die nächsten 10 Jahre, sich darüber lustig zu machen.
Du meinst, wenn es sowas geben würde wie die Heute-Show für Wrestling, dann wäre das jetzt hier so sowas wie der AfD-Parteitag oder sowas in der Richtung?
Wie, aber hallo, ja.
Also. Wobei das Ding habt ihr mal eigentlich bei Social Media geschaut, bei WWE in Deutschland. Aber ist man da geschaut, boah, also das Teil hat auf jeden Fall die Leute emotionalisiert, weil das Feedback war alles, aber nicht wie normalerweise. Also es war wirklich sehr aggressiv und sehr oft, also nach dem Motto erstmal ja, langweilig, ich hab keinen Bock mehr und dann irgendwann ging halt auch richtig, ja nicht ein Shitstorm los, sondern einfach Antipathie und Frust hast du richtig rausgelesen, wie du es eigentlich selten hast.
Ich weiß auch nicht genau, wie oft ich dieses typische, ich deabonniere das WWE-Network gelesen habe. Ja. Also das war jetzt wirklich nochmal eine Welle. Ich weiß, dass Wrestling-Fans das gerne auch mal so rausballern, einfach so als Zeichen ihres Unmuts. Aber so eine Welle hatten wir schon lange nicht mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Also allerspätestens seit WrestleMania und Nicholas als Tag-Team-Champion und so. Aber hier hat es das wirklich nochmal. Wie gesagt, Emotionalität ist, glaube ich, hier wirklich das Stichwort. Ich glaube, das ging ganz, ganz vielen Fans und Zuschauern einfach sehr an die Nieren, was hier passiert ist. Und dadurch war diese Emotionalität da. Also nicht nur in den Facebook-Postings und in den Foren bei Twitter, sondern wie gesagt auch bei uns. Also wir sind uns ja auch fast in die Haare geraten. Ne? Also das ist eine Geschichte, die da das ist eine Grenze, die hier eigentlich fast schon überschritten worden ist oder eingebrochen worden ist. Ne? Ich würde aber sagen, wir machen hier einen ganz kurzen Cut und steigen gleich mit der Review ein. Aber bevor wir mit der Review loslegen, ich muss noch das Housekeeping nachschieben, sonst vergesse ich das hier. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, ne? Also über Facebook, Twitter, Instagram. Wir haben fragen@headlock.de, wenn ihr uns irgendwie Fragen stellen wollt. Ich hoffe, dass wir hier zumindest alle Fragen zu Crown Jewel beantwortet haben an der Stelle. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, uns gibt's bei Patreon und bei Steady, patreon.com/headlock.de und steadyhq.com/headlock.de. Da haben wir reichlich neuen Content. Also da gibt's jetzt unter anderem, letzte Woche haben Shaggy und ich das Porträt zu China aufgenommen, also die Helden aus der zweiten Reihe ist da. Dann haben wir natürlich jetzt auch noch nächste Woche, haben Shaggy und der gute Markus Holzer eine zweite Ausgabe von Five vs. Five aufgenommen, also da gibt es dann mal wieder Trash-Gimmicks. Wir haben natürlich das Match of the Week, was dann noch ansteht, wir haben jede Menge Specials und so, also mittlerweile mehr als genug Podcasts, schaut da rein, mit 5 Euro, 5 Dollar seid ihr dabei auf den jeweiligen Portalen. Und in dem Sinne sage ich mal schon mal danke an all die vielen Leute, die uns da unterstützen. Also es wächst und gedeiht und das macht eigentlich auch Spaß, weil natürlich da kommt dann immer mehr Leben in die Bude und wir kriegen immer mehr Tweets und wir kriegen immer mehr Kommentare und das ist geil. Also unterstützt uns da gerne weiter. Wir haben noch einiges im Köcher. Ich weiß noch nicht, ob ich habe nächste Woche noch was richtig geil ist, was auch ohne die Unterstützung nicht möglich wäre. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich euch das schon verraten darf. Deswegen schaut einfach gerne bei uns auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall die ersten Infos dazu kriegen. Da gibt's neue Videos und so weiter und so fort. Freut euch darauf. So,
One Night in Olaf.
One Night in Olaf, ganz genau. Lasst uns mal hier mit dem Rückblick zu Crown Jewel dann loslegen. Also müsst ihr jetzt auch keinen Rückblick so in aller Gänze machen, weil die Matches waren ja auch teils absurd kurz. Gerade die World Cup-Matches und ja, springen wir einfach mal so ein bisschen durch, ne? Kickoff-Show. Wir haben Hulk Hogan haben wir schon genannt, der dann ja zum Start der Hauptshow aufgetreten ist. Aber Kickoff-Show war natürlich das Match um den WWE-US-Title zwischen Champion Shinsuke Nakamura und Rusev. 9 Minuten 30 ging der Kampf. War für mich überraschend ordentlich. Also hat mir recht gut gefallen dafür, dass es ja eigentlich so eine kleinere Auseinandersetzung gewesen ist, die ja wirklich auch so im Vorfeld eigentlich gar nicht groß aufgebaut worden ist. Ich weiß nicht, Kai, wie hat dir das gefallen?
Witziger war sogar eins der interessanteren Nakamura-Matches der letzten Zeit.
Ja. Die haben ganz gut harmoniert, oder?
Das stimmt. Obwohl wäre es, also, aber das ist ja dieser Shinsuke-Nakamura-Fluch. So, entweder du hast ein gutes Match oder du hast ein sehr langweiliges Match. Und ich fand, die beiden haben irgendwie gut zusammen gepasst. Von daher, so als Opener, war auf jeden Fall solide.
Ja. David, willst du noch was dazu sagen?
War voll okay, aber bei dem Match hat mich total kirre gemacht, dass das Stadion eigentlich so gut wie leer war. Du aber Chants gehört hast die ganze Zeit, die deutlich lauter waren als später in der Show. Und ich habe das Problem, ich habe die ganze Zeit gedacht, kommt das jetzt vom Band? Weil immer, wenn du ins Publikum geschaut hast, saßen die alle da. Und ich habe gedacht, irgendeiner muss das doch rufen, so laut wie das ist.
Also, aber es hat sich keiner bewegt. Das hatten wir schon beim Greatest Rumble. Also die Chants kommen ja auch häufig von diesen Rängen, die irgendwie so, ich glaube, 70 Kilometer weiter hinten sind. Aber ich habe mich das auch gefragt. Also entweder haben die da auf einfach irgendwann später in diese Kurven also Vorsänger gestellt. Ich weiß es nicht. Weil, also ab dem AJ-Match oder sowas ungefähr, der wurde ja gechantet bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte da so stark die Vermutung, dass das vom Band kam, weil auf einmal waren auch so Ole-Ole-Chants von Sami Zayn und sowas. Und ich, also, das hat mich so verwirrt.
Ich glaube schon, dass die Crowd, die war schon, also, ich sag mal so, die Crowd sollte man bei diesem Event echt unterteilen, aus Innenraum bestehend, die halt richtig Kohle haben, und den Pöbel quasi auf den Rängen. Und als das Stadion gefüllt war, hast du schon gesehen, dass auf den Rängen was los war. Also die Leute hatten auch Bock, die waren auch Fans, sie wussten auch, was sie schänden. Nur halt bei dem Opener waren halt diese Ränge noch leer. Und trotzdem hast du diese lauten Chants gehört. Also ich glaube schon, dass in der zweiten Hälfte es keine Vorsänger gab oder so, dass die Leute schon Bock hatten. Die wirkten auch fröhlich und motiviert. Aber bei der Pre-Show und bei der Kickoff-Show, ich denke schon, dass das vom Band kam, weil das war halt total suspekt. Alles war leer und du hörst dann diese lauten Chants, die halt wirklich lauter waren als teilweise im Verlauf des Abends.
Ja, also ich habe mich auch gefragt, ob da hin und wieder mal This is Awesome Chants oder sonst irgendwas auch über den gesamten Abend verteilt.
Ein bisschen nachgeholfen wurde.
Ja, ob die irgendwie eingespielt worden sind oder sonst. Ich weiß es nicht. Für mich klang es auch ein bisschen merkwürdig. Und man muss ja sagen, das war auch nicht dasselbe Stadion wie beim letzten Mal. Ne? Es war das King's Sword University Stadium, was auch ein ganz Stückchen kleiner ist als das Stadion beim letzten Mal. Also ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand auch, dass die Chants sehr merkwürdig geklungen haben. Also die klangen auch nicht immer 100% natürlich für mich, muss ich sagen. Ja, ja. Gerade auch, weil die nicht auf das Geschehen im Ring reagiert haben.
Nee, so, irgendwie nicht. Das fand
ich halt so merkwürdig. Also,
ich habe es auch nicht verstanden. Und wie gesagt, also das Komische war auch, gerade zum Beispiel, also jetzt mal kurz vorzugreifen, da kam irgendwie ein Jeff Hardy rein oder sowas und dann macht er irgendwie seine Moves, macht auch so diese Delete-Bewegung, aber keiner macht mit. Und auf einmal später, so bei diesem AJ-Joe-Match oder auch bei Braun und so, da ist ja die Crowd bei jeder Sache ausgerastet. Und das war so unverhältnismäßig.
Ja, es fühlte sich komisch an, irgendwie.
Ja, aber ich denke so, also, kann ja nicht sein, dass sie irgendwie erst in der zweiten Hälfte oder so bei den letzten drei Matches wach geworden sind. Und da habe ich halt wirklich dieses Gefühl gehabt, dass da irgendwann Sachen eingespielt wurden.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, habe ich mich auch gefragt. Ich habe aber noch nichts dazu gelesen, muss ich dazu sagen. Ja, dann lass mal in den Event einsteigen. Ne? Wir haben ja dann mit dieser komischen World Cup-Regelung losgelegt. Ne? Also auch diese Geschichte mit Shane McMahon, der dann noch beim SmackDown noch erklärt, so, wer ins Finale kommt und das Ding nicht gewinnt, der wird gefeuert. So.
Das war so sinnlos.
Die beste Regel einfach. Also.
War absolut sinnlos. Du gewinnst deine Matches, aber als Strafe wirst du rausfliegen.
Genau, ist okay, wenn du in der ersten Runde rausfliegst, dann bleibst du, aber wenn du ins Finale kommst, du Alter, dann setzt es aber einen Satz warme Ohren, du.
Aber können wir generell vielleicht das ein bisschen gröber machen, weil ich würde gerne einfach zusammenfassend zu den ersten Matches sagen, ein Turnier bei einem Pay-Per-View hat immer den Nachteil, dass die Matches arschkurz sind und dadurch eigentlich so gut wie kaum Aufbau da ist und das stört mich mega und das hat mich auch hier gestört, weil einfach, das fühlte sich an wie bei einer Hausshow, aber das habe ich bei jedem Turnier-Pay-Per-View.
Ja, also hier war es wirklich dann auch ein massives Problem, wie du gesagt hast, die Zeiten, also wenn du dann siehst, dass ein Seth Rollins, auch ein Bobby Lashley, der ja zuletzt auch ein bisschen stärker dargestellt worden ist, innerhalb von 5 Minuten 30 klar per Pin wegbügelt, finde ich das schon grenzwertig. Also insgesamt, ich fand das alles jetzt nicht schlecht. Ich hätte zum Beispiel gerne Dolph Ziggler gegen Kurt Angle länger gesehen, weil ich fand, das war durchaus ein ansehnliches
Match. Was war denn bitte mit Kurt Angles Kopf los? Warum war der so blau?
Das ist das Alter, das hat meine Frau mir erklärt.
Ich habe mich gerade so gewundert, so
machen. Das hat halt einfach wirklich, das wirst du öfters bei Wrestlern sehen. Also, das siehst du auch bei Ric Flair, wobei bei dem halt extrem, dass die halt sehr schnell einen roten Kopf kriegen oder einen röteren Kopf als früher.
Ich habe mir echt so gedacht, so Mann, das war echt ein guter Sleeperhold von Dolph Ziggler. Also.
Nee, du hast auch später gesehen, wenn du drauf achtest, der Körper von Engel wirkte auch leicht bläulich.
Ja, deswegen, also vielleicht wird auch zum Avatar oder ich habe keine Ahnung. Also, ich war einfach nur verwundert.
Ist einfach die Zirkulation ist einfach eine andere und ich sag mal einfach so, ein Kurt Angle, Olaf sagt, er hätte das Match gerne länger gesehen. Wenn du halt den Körper ansiehst, ist es halt eher mein Gedanke, nee, lieber nicht zu lange, weil irgendwann könnte der halt echt umkippen.
Ich dachte auch irgendwie, der wirkte so grundlos überfordert. So bei jeder Bewegung. Also.
Das stimmt, aber ich fand, dass man aber gesehen hat, dass ein Dolph Ziggler ihn da ganz gut durchgeführt hat.
Ja, aber Dolph Ziggler kann das war so mein Eindruck. Jeden ja gut, also das ist ja so ein Dolph Ziggler-Talent, ne?
Ja, also Ziggler hat ihn super aussehen lassen, aber wir können, glaube ich, also ich nehme jetzt mal schon mal vorweg, Kurt Angle ist für mich ein Beispiel, wo man halt sagen könnte, nee, komm, du, die Zeit ist jetzt hinüber, im Gegensatz zu, wo man später jemand anderen gesehen hat, in einem höheren Alter, wo man sagt, ja, du hast eben nicht diese Blutdruckprobleme oder sonst was, sondern du siehst noch fit aus.
Du meinst Shane McMahon.
Ganz genau.
Der hat übrigens auch dasselbe mit dieser Kiste, was halt früher nicht hatte, dass halt schnell rot wird und so. Das ist einfach jetzt, das kommt halt mit dem Alter, können die nichts für. Aber wenn jemand violett wird im Laufe eines Matches, sollte man halt sagen, okay, das kann halt nicht gut sein, weil deine Sauerstoffversorgung gibt immer nach. Du achte mal auf die Hände auch. Je violetter sein Körper wurde, desto heller wurden auch die Finger.
Einfach ein neues Mitglied der Blue Man Group.
Nee, ich finde das eher, also ich habe da echt eher Sorgen gehabt als Zuschauer irgendwie.
Ja, ich auch. Also wirklich kein Spaß.
Wie dem auch sei. Aber ansonsten die anderen Matches, wir hatten Rey Mysterio gegen Randy Orton. Rey Mysterio gewinnt mit einem sehr schönen, schnellen Einroller, aber auch nach 5,5 Minuten so.
Der aber auch bei beiden Matches nicht geklappt hat, vernünftig, der Einroller.
Ja, der sah richtig doof aus.
Ja. Aber ich fand trotzdem, also was David gesagt hat, dass du halt keinen guten Aufbau hast, weil die Matches so kurz sind, ja schon. Aber du hast hier trotzdem so gewisse Konsequenzen drin. Also, dass dann auch irgendwie The Miz angeschlagen war, dass dann Rey Mysterio noch den RKO danach kassiert hat und sowas. Dass dann Rollins die Nackenverletzung irgendwie durch die Matches getragen hat. Also, du hattest hier trotzdem schon irgendwie logische Sachen drin. Das muss man, also das muss man wirklich dem Turnier zugutehalten.
Ich fand auch die Matches, die wir jetzt in der Vorrunde gehabt haben, also im Viertelfinale, fand ich jetzt auch nicht gravierend schlecht, aber da war eben auch nichts dabei, an was du dich morgen noch erinnern kannst.
Das stimmt.
Also das waren gute, also solide geworkte Matches. Die haben sich jetzt auch da nicht kaputt gemacht natürlich, weil sie ja im besten Fall noch andere Matches noch vor sich hatten. Aber an sich war das okay, aber muss man jetzt nicht gesehen haben oder weiß ich nicht, also ne, wirkte dann auch innerhalb dieses Turniers wie so ein langsamer Aufgalopp, um es einfach mal so zu sagen. Und das hat für mich auch schon dieses Hausshow-Flair, was dieser Event ja ohnehin schon so mit sich immer bringt, hat es eigentlich für mich nochmal unterstrichen und hab mir gedacht, so ja, okay, das kann man sich jetzt anschauen.
Darf ich aber da was eingreifen?
Von der Hausshow ist die Inszenierung zu gut, oder?
Ja, genau das wollte ich nämlich eben sagen. Es war fast schon Situationskomik, irgendwann haben wir halt gedacht, dass halt bei jedem Wrestler ein Feuerwerk abgebrannt wurde, wo du dachtest, wow, wie bei WrestleMania im Main Event. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass wenn der Ringrichter rauskommt, auch noch Feuerwerk kommt. Das war halt echt schon irgendwann fast schon suspekt. Also es war ja, jeder Wrestler musste kurz stehen bleiben, weil dann gab es da Pyro unten, dann gab es oben Pyro, dann gab es im Himmel Pyro.
Aber
und dann nochmal. Und generell auch noch die Stage. Die Stage fand ich sehr beeindruckend. Und ich habe da auch ehrlich gesagt einen Hals bekommen, weil wenn ich dann einfach ein paar Wochen oder ein paar Tage zurückgehe, dann denke, wie die Stage bei Evolution aussah. Jetzt verstehe ich auch, warum die Evolution Stage aussah wie eine Hausshow-Stage, weil die Arbeiter wahrscheinlich gerade alle in Saudi-Arabien schon waren, weil die arbeiten mussten. Also da war ich echt sauer, als ich die Stage gesehen
habe. Also Evolution wurde von den NXT-Typen gemacht, ne? Von der
Production Crew. Ja. Aber die Stage da war ja, das war ja peinlich. Also bei Evolution, ich fand das wirklich peinlich, dass noch nicht mal eine Rampe da war. Und hier haut man halt wirklich so ein Teil raus.
Aber das zahlt ja auch die WWE alles nicht, ne? Also, insofern. Ja, aber
trotzdem, das ist halt einfach von der Symbolik her, hat das bei mir echt sauer aufgeschossen, genauso wie dieses, ja, wir machen eigentlich nur bei WrestleMania Feuerwerk, ansonsten halt nicht. Ach nee, warte mal, wenn wir in Saudi-Arabien sind, dann brennen wir direkt das Zehnfache ab.
Ja, wenn du es halt nicht zahlen musst, ne? Ich sag mal, wer die Musik bezahlt, entscheidet, was gespielt wird. Und wenn die Saudis sagen, so, wir geben euch jetzt Summe X und dafür ballert ihr da richtig rein.
Ja, aber deswegen muss man das ja nicht trotzdem gut finden.
Ja, klar.
Also aber ich sehe es halt auch so, aber das ist halt trotzdem das, wo es bei mir so aufstößt, von wegen so, ihr macht genau das, was die Fans eigentlich seit der Änderung sich wünschen, gerade bei sowas wie ein Brock Lesnar oder auch ein Bobby Lashley sieht viel cooler aus, wenn halt plötzlich Feuerwerk kommt bei seiner Geste. Und hier ballert ihr halt alles raus. Also so übertrieben habe ich das noch nie gesehen. Und das war halt schon fast suspekt. Ich wollte es nur sagen, weil gerade in der Vorrunde hat man halt sehr viele Wrestler in kurzer Zeit gesehen. Und dadurch halt ein Feuerwerk-Überschuss sondergleichen.
Das war so ein bisschen, also bei uns gibt es hier Rhein in Flammen und so. Also dann war das hier Riad in Flammen so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also
nein, Crown Jewel in Flammen war das.
Stimmt, Crown Jewel, stimmt. Riad in Saudi-Arabien gibt es nicht.
Ja. Nee, aber was ich dazu sagen wollte, ich sehe das auf jeden Fall so wie David. Aber wenn ich jetzt wirklich einfach nur das Event betrachten will, ne, also jetzt wirklich für diese Review einmal nur kurz das Event, hat mir das wieder gezeigt, wie gut auch Feuerwerk Entrances tut. Also ja. Auch zum Beispiel das Burn It Down von Rollins oder auch, ich bin großer Fan, wenn dann zum Beispiel das bei AJ kommt, dieses Feuerwerk, was dann so zur Seite weggeht und sowas. Also wie viele Entrances von so Pyro profitieren, ist wirklich unfassbar. Und das zeigt mir immer wieder, wie sehr ich es hasse, dass wir es nicht normalerweise haben bei Events.
Ja.
Weil das einfach sehr geil aussieht.
Das stimmt. Unterschreibe ich so. Ansonsten, ja, Vorrunde war jetzt nichts Gravierendes dabei gewesen, muss man sagen. Kommen wir weiter. Auch wieder zu was nicht irgendwie großartig bewegend gewesen ist. Das Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den Champions The Bar, begleitet von The Big Show, gegen The New Day, die auf einem fliegenden Teppich reingekommen sind, auf so einer Hebebühne. Und man verkauft uns auch noch das, als ob man nicht wüsste, wie diese Hebebühne da funktioniert. Was ist das denn? Es ist magisch.
Man hat es auch nicht gesehen, nein.
Leute, das war die Power of Positivity. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt.
Ich meine, es hätte ja funktioniert, wenn man irgendwie sagt, ich nehme eine Weitaufnahme, wo man halt nicht so Details sieht. Ist nur blöd, wenn der Kameramann einen Meter daneben steht und eigentlich du alles siehst.
Oder wenn die Nebelmaschine einfach nicht genug Nebel produziert, um diese schwarz verhangene Hebebühne da zu kaschieren in irgendeiner Art und Weise. Ja. Passt halt zu The New Day, irgendwie war irgendwie ganz witzig. Aber das Tag Team Match an sich war auch okay. Ich weiß gar nicht, ich kann euch jetzt schon, ich habe das heute Morgen geguckt, also vor irgendwie 4 Stunden, und ich kann euch jetzt schon nicht mehr großartig erzählen, was da passiert ist, weil das war so ein Kampf, den haben wir schon 1000 Mal gesehen und das war genau dasselbe.
Das stimmt, aber Kofi hat so einen ganz krassen Sprung gemacht. Also, so eine ganz komische Landung und dann hat Xavier Woods so auf der Posaune gespielt. Das sah mega aus. Ich weiß nicht mehr, wie es aussah, aber es war krass.
Es war ein ordentliches bis gutes Match, würde ich halt sagen. Aber es ist halt, die liefern so viele Matches ab und es war halt, wie Olaf sagt, irgendwie so Routine.
Ja,
und man hat es ja irgendwie gesehen, aber es war eine gute Routine.
Ich sag mal so, wir haben jetzt nächste Woche haben wir hier die WWE auch in Deutschland. Und ich kann dir sagen, dass wir ein ähnliches Match zwischen diesen beiden Teams auch hier in Deutschland sehen könnten, wenn es der SmackDown-Kader wäre. Aber ich glaube, das ist so die 0815-Version, so, ja, okay, ne, das ist gut, das unterhält die Leute und wir machen uns nicht komplett kaputt. So.
Genau, das wollte ich auch sagen. Die liefern eben diese Schema F-Hausschau-Matches ab, aber die sind eben nochmal auf einem viel höheren Niveau als normale Hausschau-Matches, finde ich. Also weil die so eine gute Chemie haben und das, was die so als normal abliefern, das ist für jemand anderes schon einfach ein sehr, sehr gutes Match. Meiner Meinung nach.
Apropos Hausschau-Matches, ich finde im Vergleich zum Greatest Royal Rumble hat sich das weniger wie eine Hausschau innerhalb der Matches angefühlt.
Das stimmt.
Die haben schon mehr durchgezogen, halt. Damals war das ja wirklich so, dass du gesehen hast, okay, die halten bei jedem Schlag gefühlt 3 Meter Abstand. Und hier war das wirklich anders. Das hat sich schon eher wie ein Pay-Per-View angefühlt.
Ja, auch so die Chops von Kofi gegen Sheamus oder sowas zum Beispiel. Ja. Also das wirkt ja schon alles ein bisschen rougher.
Ja, ein bisschen. Wurde eigentlich jemals erklärt, warum The Big Show jetzt bei The Bar ist?
Weil Big Show heel geturnt ist?
Ich wollte gerade sagen, wurde Big Show jemals erklärt, warum er heel oder face turnt?
Natürlich, und da fängt er an zu weinen.
Aber ich habe trotzdem Spaß mit der Kombination, ne? Also, das ist trotzdem witzig.
Ja, wie gesagt, am Ende haben sie dann ja auch dadurch gewonnen im Endeffekt. Und da gab es ja dann die Weapon of Mass Destruction so von außerhalb gegen Big E. Und dann hat Sheamus den Sack hier zugemacht. Wie gesagt, der Kampf war in Ordnung. Aber ich glaube, da haben wir auch schon bessere gesehen.
Zwei Sachen dazu. Zum einen, ich finde das immer unfassbar gruselig, wie Big E den Bro-Kick nimmt, weil er wirklich nur sein Kinder reinhält. Das war als Sheamus da, also als die Champion wurden und diesmal auch schon wieder. Und was ich sehr witzig fand, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als dann Big Show rauskam, hat Cesaro ganz Zeit den Entrance mitgesungen.
Ja.
Das fand ich sehr witzig.
Konnte man auch hören.
Ja, eben genau. Ja. Das ist ein guter Typ, der Cesaro.
Ja. Ja. Machen wir weiter hier. Dann ging das mit dem Turnier auch weiter. Halbfinals standen an. Erstmal war es The Miz gegen Rey Mysterio. 11 Minuten 15. Am Ende gewinnt The Miz. Auch Rey Mysterio hat es auch hier nochmal versucht, ihn einzurollen. Hat nicht funktioniert.
Ja.
Fand ich auch okay.
So. Aber hat doch keiner mitgerechnet, dass The Miz das Ding gewinnt, oder?
Nee.
Also alle haben gesagt, okay, Rey Mysterio, safe.
Ja, ich glaube, das Problem war dann eher das zweite Match. Weil hier hat halt der Heel gewonnen. Also ging ich jetzt davon aus, alles klar, im zweiten Match wird dann der Face gewinnen. Muss ja sein.
Ja, ist ja nicht passiert. Ist ja mal was anderes.
Ja, aber genau deswegen habe ich dann gedacht, okay, das stimmt gerade fast nicht. Da wird jetzt gleich irgendwas geändert. Später.
Ja, ich dachte aber auch zum einen, ja gut, okay, macht ja Sinn, weil dann kann The Miz verlieren und zu Raw rübergehen. Das wäre jetzt ja auch nicht irgendwie ganz abwegig gewesen.
Okay, andersherum. Kannst du dich an irgendein Finale erinnern, wo ein Heel auf einen Heel traf?
Ja, klar. Hier, WrestleMania, war das nicht? Ach nee, schon gut, hab mich vertan. Hast recht.
Ja. Ja, nee, klar. Also das ist ja dann immer so dieses typische Denken, was man dann eben als Wrestling-Fan dann eben auch hat. Also wenn Heel auf Heel trifft, muss irgendwie noch was passieren, weil ansonsten ist es merkwürdig. Ich habe halt gedacht, als dann, um so ein bisschen vorzugreifen, als diese Verletzungsgeschichte ist, dass man versucht hier The Miz schon mal probeweise so zum Heel, zum Babyface umzudrehen, nur um mal zu gucken, wie die Reaktionen sind. Naja. Ansonsten, das war ein solide geworktes Match, finde ich. Also die beiden haben, da waren auch ein paar schöne Aktionen dabei. Also zum Beispiel dieser Hurricane Runner, den The Miz dann in den Alley-Oop gekontert hat. Also,
oh ja.
Wo er den nach hinten geworfen hat und so. Ich finde auch Rey Mysterio sieht gut aus in dem, was er macht. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass er, also was liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ihn jetzt noch nicht total überhaben, aber er wirkt gut, die Aktionen, die er zeigt, sehen gut aus. Und hier wurde die Geschichte am Ende aufgegriffen, die vorher aufgebaut worden ist. Also diese Rippenverletzung, da will Rey Mysterio am Ende den Frog Splash zeigen. Miz zieht die Knie an und rollt ihn danach ein oder pinnt ihn danach. Und das war für mich in sich eine schlüssige Geschichte mit dieser Verletzungsengel. Kann man so machen, sah keiner schwach bei aus. Weiß ich nicht, können wir eigentlich weitergehen, oder? Ja. David, willst du noch irgendwas dazu sagen?
Nö, war vollkommen okay.
Ja. Und dann ging es weiter mit dem zweiten Halbfinale zwischen Dolph Ziggler, auch da begleitet von Drew McIntyre, gegen Seth Rollins. Die beiden haben wir auch schon jetzt die letzten Monate tausendmal gegeneinander gesehen, so gefühlt.
Aber ja, du zuerst. Nicht schlecht.
Das war absolut synchron. Sehr schön, Jungs.
Aber die haben mich hier wieder mitgenommen.
Ja.
Muss ich ganz klar so sagen. Und jetzt darf der Kai.
Das gleiche wollte ich nämlich auch sagen, weil ich habe so das Match, ich habe die Paarung gesehen, dachte so, oh cool, das haben wir in den letzten 2 Monaten erst 430 Mal gesehen. Aber ich hatte wirklich extrem viel Spaß mit dem Match. Also du hattest irgendwie gute Nearfalls und dann gab es irgendwie noch den Zigzag und dann kam Rollins doch nochmal raus. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Und auch diese Sache, wo dann zum Beispiel irgendwie McIntyre davor stand. Und ich hab's, und die hatten ja erst so kurz diesen Stare-Down und ich meine auch zu meiner Freundin so, ja, lass doch einfach von Rollins jetzt McIntyre provozieren, er wird geschlagen und dann gewinnt Rollins das Ding. Aber das ist ja auch so diese Face-Logik, so nein, nein, mach ich nicht. Und eine Sekunde später sagt Rollins zu McIntyre, so ja komm, schlag mich doch, sorg doch dafür, dass dein kleiner Kollege da disqualifiziert wird, dann bin ich im Finale. Und ich fand das schlau, ich fand das war gut, du hattest Nearfalls, du hattest Spannungen drin, das war super rund, das Match, auch wenn wir es schon irgendwie sehr häufig gesehen haben.
Ja. Also mich hat das auch abgeholt und das war in sich in Ordnung. Da ist natürlich am Anfang so eine gewisse Länge da natürlich drin, wo sie ein bisschen Zeit geschunden haben mit dieser längeren Headlock-Phase. Das passt aber auch zum Charakter, den Dolph Ziggler einfach hat. Und am Ende ging es ja dann richtig ab. Also ich weiß gar nicht. David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Einer der besten Kämpfe der Card. Absolut unterhaltsam. Ja. Du warst da drin. Das war auch logisch erzählt. Also ich habe jetzt nicht viel zu meckern. Das war jetzt nicht so, wo ich sage 5-Star-Match, aber das war einfach ein richtig ordentliches Match.
Ja. Wie gesagt, das ist ja, die meisten Kämpfe auf dieser Karte sind relativ ordentlich. Also da ist nichts dabei, wo du sagst, oh mein Gott, das ist ja eine Beleidigung für mein Wrestling-Herz oder sonst irgendwas. Doch. Aber da kommen wir gleich zu. Klar, aber ansonsten war diese Karte an sich, also mit den normalen Matches, die halt stattgefunden haben, die waren in sich in Ordnung. Der nächste Kampf auch wieder, da ging es dann um den WWE-Titel zwischen AJ Styles und Samoa Joe. Samoa Joe ist ja da reingerutscht in diese ganze Geschichte als Ersatz für Daniel Bryan. Ich bleib ja dabei, ich würde gern diese Dreierfehde sehen. AJ Styles gegen Samoa Joe gegen Daniel Bryan.
So ein bisschen wie damals mit Daniels, ne?
Genau das, ja. Genau das. Aber ansonsten auch hier der Kampf. Wir haben letztes Mal schon gesagt, die beiden harmonieren gut, die kennen sich. Und mir hat auch der Kampf hier wieder Spaß gemacht. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass man Rückbezug nimmt auf diese Knieverletzung, die Samoa Joe ja da vor ein paar Wochen gehabt hat. David, dann darfst du jetzt was dazu sagen als erstes. Wie fandst du das hier?
Ich halte mich auch wieder kurz und knapp. Ich fand das Match gut. Ich finde auch generell, dass Joe mausert sich für mich ein bisschen zum heimlichen MVP von WWE, ja. Weil der liefert halt richtig ab. Und der spielt seine Rolle super. Beide harmonieren und ja, das merkst du einfach bei dem Match. Du merkst es wirklich, dass es immer rund läuft und die versuchen auch immer Bezug zu nehmen zu vorherigen, aber dann doch die Matches immer unterschiedlich ein bisschen zu gestalten. Ich mag die Intensität, das passt alles.
Kai? Ja,
also grundsolid, du kannst die beiden einfach da hinstellen und dann ist gut. Und du kriegst auf jeden Fall ein mehr als solides Match. Was ich aber nicht verstanden habe, ich habe gelesen jetzt nach dieser Fehde, dass doch Joe so ein paar kleinere Verletzungen hat.
Ja.
Hat man jetzt aber irgendwie nicht so was von gesehen kann. Also verschwindet Joe jetzt wieder nach diesem Ding oder? Also weil er war ja auch eigentlich nach der Niederlage gegen AJ war ja auch raus und da dachte ich, okay, der kriegt jetzt Zeit irgendwie, um sich wieder zu erholen. War das wirklich so ein One-Time-Only-Ding, weil sie jemanden als Ersatz brauchten? Oder?
Ich glaube, kann gut sein, dass die wirklich gesagt haben, ey, wir brauchen einen schnellen Ersatz. Hier haben wir eine Storyline, die wir halt weiterführen können.
Ja, einfach nochmal so ein bisschen aufwärmen und jetzt ist Joe wieder raus.
Ja, ich würde eher sagen, fit spritzen. Also, dass der halt eher was gegen die Schmerzen bekommen hat. Der wird ja keine üble Verletzung haben, aber es kann halt sein, dass der irgendwas hat, was halt schmerzhaft ist, was sich eigentlich auskurieren muss, aber trotzdem kann er halt doch in den Ring steigen.
Ja, meine ich, aber dass er dann jetzt wieder raus ist, also nach diesem Match.
Ich würde es denken, also dass der sich jetzt mal richtig auskurieren soll, das war halt jetzt die Notlösung und eigentlich die beste Notlösung, die man machen konnte.
Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt einfach noch ein bisschen schonen. Andererseits haben wir jetzt auch schon wieder die Survivor Series vor der Tür. Also, keine Ahnung, mich hat es auch gewundert, dass man ihn hier mit reinwirft, eben gerade auch wegen dieser Geschichte mit den Verletzungen, die da die Runde gemacht haben. Ich habe aber auch da noch nichts Neues gelesen. Ne? Also von daher muss man einfach mal abwarten. Ich fand das Ende ein bisschen antiklimatisch, weil es ja dann doch sehr, sehr glatt gewesen ist, dass dann AJ mit dem Phenomenal Forearm hier gewinnt. Ansonsten war das für mich, ja.
Das war für alle. Ansonsten eine Waffe.
Ja, natürlich. Aber sonst war es für mich das beste Match auf der Karte. Also das kann man sich absolut angucken.
Nein, so, das beste Match kommt jetzt erst.
Ich wollte mich gerade sagen, ab diesem Punkt fällt nämlich dann jetzt die Karte auseinander.
So. Jetzt wird's lustig.
Ja, nächster Kampf ist natürlich das Match um die vakantierte Universal Championship zwischen Brock Lesnar und Braun Strowman. Wir kennen die ganze Hintergrundgeschichte, haben wir letztes Mal aufgedröselt mit Roman Reigns, der aufgrund seiner Leukämieerkrankung den Titel niedergelegt hat. Dann bleiben nur noch diese beiden hier übrig. Puh, ja, erstmal natürlich hat hier ein Baron Corbin seinen Entrance gemacht und hat dann auch gleich ja für die Entscheidung gesorgt, weil Baron Corbin auf einmal Braun Strowman angegriffen hat, hinterrücks mit dem Titel. Und dann gab es 5 F5s, dann war der Kampf vorbei, 2,5 Minuten.
Darf ich anfangen, bevor David einen 7-Minuten-Monolog hält?
Weißt du, ich wollte gerade schon irgendwie so loslegen, ne?
Mach mal. Ja, deswegen, aber dann hole ich mir was zu trinken, irgendwo an der Tankstelle oder so, habe ich Zeit.
Kein Problem, dann kannst du einfach was kochen, Kleinigkeit, ja, so, ja, Klöße, schnell gemacht.
Ist wirklich so. Also ich sag mal so, ich war schon lange nicht mehr so invested in irgendwas, weil ich halt diese Fives gesehen habe und ich war so, ey, bitte nicht, so alles, aber nicht das. Und dann kommt Braun raus beim ersten und dann war der zweite und ich war so, okay, bitte nicht. Und dann kommt er wieder raus und dann der dritte. Und also mein Herz war immer so, oh nein, ey Leute, jetzt macht das nicht. Und dann gab es dann mal diese kurze Comeback-Phase von Braun, wo du gedacht hast, okay, vielleicht passiert jetzt doch was, so um den einfach stärker darzustellen. Und dann gab es 1, 2, 3. Das war dann schwierig. David.
Okay, erst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich als einziger von uns gesagt habe, dass WWE Brock Lesnar den Titel wiedergeben wird. Auch wenn es das absolut bescheuertste ist, weil eigentlich haben wir alle gesagt, jetzt musst du Strowman den Titel geben, keinen anderen. Es geht einfach nicht anders, alles andere macht keinen Sinn, ist Banane, schadet der WWE. Ich habe gedacht, nein, WWE schadet sich selber, also gibt man Brock Lesnar den Titel. Ich habe mich derbe auf das Match gefreut, als Lesnar rauskam. Ich gebe zu, ich schaue mir halt gerne die Matches von ihm an, weil ich halt cool finde, dass er halt so ein Monster ist. Und ich sagte die ganze Zeit nur, bitte lass es jetzt pure Zerstörung sein. Ich möchte ein Match haben wie Lesnar gegen Goldberg, wo es einfach nur kein normales Match ist, sondern einfach pure Zerstörung. Die sollen meinetwegen die Barrikaden alles auseinandernehmen, soll mir recht sein. Aber genau das ist nicht passiert. Und stattdessen war es halt ein Squash für mich. Und du hast halt ein Monster schlechthin mit Strowman aufgebaut. Okay, er konnte auskicken. Dachte ich schon, okay, gute Idee, dann lass ihn auskicken. Dann kam noch einer, ja, lass ihn nochmal auskicken, dann wird er stark dargestellt. Aber dieser Moment, wegen, ja, jetzt kann er dann aufdrehen. Jetzt zeigt er, dass er das Monster ist, das man über zig Monate aufgebaut ist. Dieser Moment kam halt nicht, sondern er hat einen einzigen Move gehabt, das war ein Kick.
Ja, in der Ringecke, genau.
Ja, ja, in der Ringecke. Ein Kick. Also es war noch nicht mal, dass er jetzt irgendwie seinen Schulterblock macht oder sonst irgendwas, was typisch für ihn ist, wo man sagt, okay, man hätte noch machen können, dass Lesnar dann daraus wieder aufsteht, weil er ist auch ein Monster. Ne, er ist ja ein Biest, Entschuldigung. Und stattdessen kam da halt nur dieser Kick. Und ich war da so traurig, als dieser Kick kam. Und ich dachte, okay, jetzt geht's los. Und dann war Ende. Und das war einfach, ich habe einfach nur dann in eine Gruppe geschrieben, fuck you WWE, und ich habe einfach nur die ganze Zeit vor mich hingeflucht, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, weil das so dumm ist. Also es ist einfach nur, mal von Fan-Dasein weggesehen, ich habe einfach nur gedacht, wie dumm kann man sein, das so zu bucken und dann auch noch den Titel rüberzugeben. Wenn man schon den Titel rübergibt, dann lass zumindest den Gegner stark aussehen. Nein, man macht genau das Problem, was man vorher hatte. Brock Lesnar wurde als zu stark dargestellt. Irgendwann hatte man gleich keinen gleichwertigen Gegner mehr. Und das macht man nochmal. Und ich habe einfach nur gedacht, wie ignorant kann man sein und auf die Fans, Entschuldigung, Olaf, scheißen. So, das war mein Schlusswort.
Ja, ich habe mich darüber auch geärgert, aber du hast mich ja mit deinem Fuck you WWE gespoilert, insofern haben wir schon sowas gedacht, dass da sowas rauskommt. Nein, das war natürlich, ich werde dieses Wort heute mehrfach benutzen, das war natürlich eine Farce, was hier passiert ist. Ne? Also diesen Gürtelschlag von Baron Corbin dann quasi als Aufhänger für die komplette Demontage von Braun Strowman zu nehmen, es macht halt keinen Sinn. Und jetzt haben wir eben, wie David schon gesagt hat, ne, wir sind jetzt eigentlich wieder beim Punkt Null. Wir sind wieder beim Stand vor Roman Reigns Erkrankung da. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es damit weitergeht. Ich finde auch, dass Brock Lesnar hier nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwie noch da hätte mitmischen dürfen um den Titel, sondern er hätte eigentlich der sein müssen, der sich jetzt hier hinlegt, um den nächsten großen Star aufzubauen. Das wäre hier der Punkt gewesen, um das zu machen. Also der Punkt gab es schon tausendmal. Aber das hier wäre jetzt wirklich der allerspäteste Punkt gewesen. Und jetzt sind wir wieder, ne, wie vor ein paar Monaten und ärgern uns darüber.
Darf ich auch noch? Also jetzt hat er halt
ja
gesagt.
Ja, mach mal.
Ich muss sagen, also ich versuche jetzt einfach mal nur so die positiven Sachen zu sehen, okay, jetzt, weil jetzt nochmal als Dritter was Negatives zu sagen, wäre auch blöd.
Das Wetter war gut.
Ich freue mich trotzdem mehr auf Brock gegen AJ als auf Braun gegen AJ, weil ich glaube, das kann ein sehr gutes Match werden, weil ähnlich wie David gesagt hat, wenn ein Brock Lesnar Bock hat, kann der echt gute Matches abliefern. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, nochmal AJ gegen Brock zu sehen, jetzt zum zweiten Mal bei Survivor Series. Ist die Sache, also ich meine, wir haben jetzt, wie oft haben wir jetzt schon gesagt, WWE hat den Moment bei Braun verpasst. Und dann sagen wir immer so, ja, aber das war jetzt der richtige Moment, den haben sie wieder verpasst. Also so, wer weiß, vielleicht wird nochmal so ein Braun-Moment kreiert, man weiß es nicht. Vielleicht wollten sie auch einfach nicht sagen, okay, Braun ist jetzt Champion geworden bei Crown Jewel, weil man das einfach genau, so wirklich ja komplett unter den Teppich kehren lassen will.
Moment, können wir dann zumindest dann sagen, von Titelwechsel oder Titelgewinn abgesehen, kannst du es trotzdem nicht zulassen, dass du ein Monster so demontierst.
Aber ich finde, das war keine Demontage, weil der wurde hinterrücks angegriffen mit dem Gürtel. Gürtel ist ja so, das ist eine der schlimmsten Sachen, mit der du in der WWE angegriffen werden kannst. Und der steckt 5 F5s ein. Ja, also das ist jetzt ja nicht so, dass der irgendwie kaputt gehauen wurde, sondern also ist es ja nicht so, dass Brock angefangen hat, dem 3 gezimmert hat und dann irgendwie ein F5 gemacht hat und war Ende. Sondern der wurde hinterrücks angegriffen, war deswegen irgendwie ausgenockt und hat dann nochmal 5 F5s kassiert. Also es ist jetzt ja nicht so, als wäre der jetzt gesquasht worden von Jinder Mahal, ne? Also ich finde, das ist ein unfassbar großer Unterschied. Und
also wir haben
Braun sieht auch jetzt nicht schlecht aus dadurch.
Ja, wir haben in letzter Zeit zu oft gesehen, dass halt Leute aus dem F5 rauskommen sind. Dann kam der zweite und der dritte und der vierte und Roman Reigns schafft dann Nummer so und so. Du hast hier du hast halt keinen normalen Wrestler, sondern du hast halt jemanden, den du als so ein Monster dargestellt hast, wo du öfter schon Situationen hattest, dass der einen Schlag abbekommen hat und dann sich umgedreht hat, als wäre nix. Und du hast quasi hier vom Booking her komplett das Gegenteil von dem gemacht, wie du ihn sonst dargestellt hast. Das ist eben das Problem dabei. Natürlich, mit einem Gürtelschlag kannst du vieles erklären, beim normalen Wrestler, aber nicht bei einem absoluten Monster.
Ja, deswegen gab es da ja danach auch 3 F5s und 1 F5 nach draußen. Und dann noch den 5, den er gepinnt hat.
Du nicht ändern. Als Fan weißt du nur von wegen, Brock Lesnar hat während des ganzen Matches nur gegrinst und er hatte absolut keinerlei Gegenwehr, obwohl halt da ein Monster ist, das zumindest mal irgendwann so einen Push-Up machen könnte.
Ja, also.
Also, ich fand's halt nicht so
keine
schlimm.
Keine Ahnung.
Also, sag ich, wie es ist.
Ich find's schon ziemlich schlimm, weil, also, gerade wenn du halt eben noch die anderen Sachen im Hinterkopf
also ich
hast,
halt,
ne, dass ein Brock Lesnar eben wieder nicht so oft ist, dass der hier zwischen 3 und 5 Millionen für den einen Kampf kassiert. Ich finde das schon nicht gut. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde es nicht so gut wie David, aber ich finde es auch nicht so neutral wie Kai. Also ich bin da irgendwo dazwischen. Also ich finde, man muss irgendwann mit Braun halt diesen Schritt gehen und man traut sich nicht und man zögert es hinaus. Diese Einwand, die du gerade gebracht hast, Kai, von wegen, ja, vielleicht will man einen Braun schützen, dass er eben nicht bei dem Kack-Event Crown Jewel das Ding holt. Das habe ich mich im Vorfeld auch schon gefragt. So würde es Braun helfen, wenn er bei Crown Jewel Champion wird? Und das hat auch so Zweifel in mir aufkommen lassen. Schwierige Angelegenheit. Ich finde aber auch die Darstellungsweise, klar, 5 F5s, ja. Und einen nach draußen, der sah auch sehr spektakulär aus. Aber trotzdem hätte man hier was anderes machen können. Und auch wenn du so überlegst, so, ja, was hat denn Brock hier für einen geilen Arbeitstag gehabt? 2,5
das
Minuten,
ist doch jeder
Minuten
Tag
Match.
Von Brock. Also jetzt mal.
Aber 3 Minuten, keine Aktion eingesteckt, 3 Millionen oder 7 Millionen oder irgendwas dazwischen Dollar.
Ich würde es auch gern machen.
Also,
geiler Stundenlohn, ne?
Ja. So,
also, rechnet immer hoch, ey.
Also das ist halt lächerlich. Und ich finde auch dafür, dass da muss man auch eigentlich auch ein bisschen was mehr für bieten. Aber es ist mir auch egal. Ich habe keine Ahnung, ob da noch Creative Control von seiner Seite hintersteckt. Ich weiß nicht, ob sich das die Scheichs gewünscht haben. Ich weiß es nicht. Aber das hinterlässt einfach so in diesem Gefüge des Crown Jewel Events hinterlässt das schon mal einen sehr faden Beigeschmack.
Also, ja, wir sind uns alle, also ich sag mal so, dass wir uns einig sind, dass Brock als Champion Kacke ist. Also, darüber lässt sich ja nicht streiten, ja, ne? Aber ich glaube halt, ich bin mir zu 100% sicher, dass Braun Champion wird. Und dass er wirklich gesagt hat,
irgendwann, ja, natürlich, irgendwann.
Wenn wir wollen das.
Wenn Brock Lesnar Champion in Rente geht.
Nein, das wäre einfach wirklich Crown Jewel so unter den Teppich kehren, dass da nichts Relevantes passiert. Und darauf will ich auch gleich eingehen. Oder ich mache einfach jetzt auch den Sprung dazu, wenn wir nämlich jetzt gleich die Sache haben mit dem World Cup Finale, wo wir dann eben Dolph Ziggler gegen The Miz haben. Und The Miz dann auch irgendwie gut anfängt, Dolph Ziggler bearbeitet, Miz sich dann aber verletzt und ein Shane sich selber ins Match buckt und das Ding dann gewinnt, weil du dann einfach nichts, also weil. Stell dir mal vor, Dolph Ziggler und The Miz würden das gewinnen. Die Charaktere würden, also weil die so die Art, wie Charaktere geschrieben sind, die würden dir jede Ausgabe sagen, ich bin ja Best in the World geworden. Und dass sie einfach sagen, okay, wir geben das einem Shane, der nicht mal ein Wrestler ist, weil dadurch werden wir es nie wieder erwähnen.
Ja, aber da ist auch wieder die Frage des Wies. Also die Tatsache an sich stört mich oft bei Matches nicht. Also oft stört mich nicht, ob jemand einen Titel gewinnt oder sonst was. Sondern es ist eine Frage, wie du es verpackt hast. Und in diesem Falle war es halt einfach, erstmal hat mich mega gestört, dass halt Drew McIntyre rausgeworfen wurde mit der Begründung, es ist ein Einzelmatch. Vorher war das ja auch ein Einzelmatch, aber das war ja egal.
Das war das Finale.
Ja, aber die Begründung vom Ringrichter war, das ist ein Einzelmatch. Das hast du extra laut gehört. Dann Missverletzung hat er übrigens super gesellt.
Ich dachte wirklich, der hat sich verletzt, ne?
Also erstmal habe ich wirklich gedacht, oh, dann habe ich die ganze Zeit auf die Ringrichter geachtet. Dann habe ich gesehen, alles klar, Shane kommt drüber. Ist Storyline. Also alles gut, aber mir hat halt immer dieses Gefühl, ich bin nie verletzt.
Ja.
Das hat er wirklich super authentisch rübergebracht. Ich fand auch diese Sequenz, wo halt Shane immer wieder das Mikrofon von dem Announcer halt blockiert hat, sehr, sehr gut. Als er sich dann reingebuckt hat, da drehte sich bei mir schon leicht der Magen um.
Ja, da war ich fertig. Da habe ich nur noch gelacht
Moment,
ab dem Moment.
Ja, siehst du, da habe ich noch gedacht, Moment, okay, die werden ihn gewinnen lassen. Buckt es aber bitte zumindest so, dass er das irgendwie nicht zu dominant macht. Und stattdessen hauen sie halt einen Non-Wrestler raus, der Dolph Ziggler abfertigt sondergleichen. Also wo der schon mit Schlägen loslegt und Dolph Ziggler zusammenhockt wie ein kleines Mädchen, den du gerade irgendwie an den Zopf gezogen hast. Das war nicht normal. Und das hat mich gestört. Ich mag Shane. Ich finde auch, er ist topfit. Mal ganz ehrlich, für das Alter sieht er fantastisch aus. Man kann es so bucken. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man das halt sagt, so wie du, ja, die anderen Wrestler hätten das ja sonst die ganze Zeit gesagt. Dadurch wäre der Bezug. Also schützt man sie. Kein Problem, aber das Wie ist für mich entscheidend. Lass ihn durch ein Roll-Up gewinnen. Im letzten Moment, weil halt Ziggler zu arrogant ist, weil er zu dominant ist. Kein Problem, sage ich. Das war halt einfach passend zum Heel. Du hast dich übernommen. Aber so, ne.
Aber ich muss sagen, also für mich reicht wirklich diese Erklärung, er hatte zwei Matches und wurde dann noch vor dem Match hinterrücks von The Miz angegriffen. Also ich glaube, es ist einfach nur dieses, also so ähnlich wie bei einem Braun gerade, dass mit dieser Gürtelschlag und die F5s reichen, reicht auch mir hier dieses, okay, Dolph Ziggler hatte jetzt schon zwei Matches, eins gegen Kurt, eins gegen Seth Rollins, die auch beide irgendwie schon sehr, also so mit zu den längsten Matches des Turniers zählten. Und dann noch dieser Angriff von The Miz hinterrücks. Also und so diese mit dem Überraschungsmoment. Das reicht dann für mich als Erklärung.
Also du drehst aber gerade ordentlich was zusammen, du.
Ja, das ist einfach nur, ich sehe es halt positiver und du siehst es einfach negativer, ne?
Nee, also klar, kann man das so sehen,
dass ein Shane da jetzt das Ding gewinnt und sowas. Aber so, es wurde ja wenigstens irgendwie erklärt, besser als wenn jetzt einfach ein Shane sagt, Leute, jetzt gebe ich Gas.
Wo wurde denn das erklärt? Also, Moment, Ziggler stand jetzt minutenlang im Ring, sagte davon so, hey, hier, komm, ich bin noch da. Und dann kommt halt Shane, die direkte Konfrontation, und der nimmt ihn auseinander.
In 2,5 Minuten.
Also, so. Entschuldigung, das ist, also, da kannst du noch mit Hinterrücksangriff kommen. Es war ja nicht so, dass Dolph Ziggler im Ring war und taumelte und von wegen, ja, ich bin eigentlich total benommen, bei mir geht gar nichts mehr. Sondern der hat halt Shane angeschaut und Shane geht auf ihn los und das war's dann.
Ja, also die Art und Weise, wie natürlich Shane McMahon hier das Ding gewonnen hat, finde ich, geht eben eigentlich nicht. Ne? Also, es war auch nicht so, dass. Also, man muss da immer die Relation halt gerade rücken. Es ist Shane McMahon. Es ist eben ein Non-Wrestler, den wir jetzt auch schon über diverse Wochen fast gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Klar ist er irgendwie gut in Form, aber dieses Superman-Booking von Shane McMahon. Hey, es ist Survivor Series übrigens demnächst, ne? Wir erinnern uns an letztes Jahr.
Ja, das
ist halt
der Aufbau, ne? Also, echt, das ist jetzt auch, ich meine, so, ich glaube, du hast ja schon in der Gruppe geschrieben, dass auch alles so jetzt mit diesem dummen Schedule so ist, dass du jetzt in 2 Wochen Survivor Series aufbauen musst. Das ist der Aufbau Series, ne? Also.
Ja, und dann haben wir wieder den Superhelden, der dann am Ende 70 Aktionen einsteckt und am Ende dann doch gewinnt. Ich finde das nicht gut in irgendeiner Art und Weise, dass Shane McMahon immer in dieser absolut herausgehobenen Rolle hier eingesetzt wird. Ich mag ihn auch, aber ich finde, Shane McMahon brauchte keine Siege, um irgendwie interessant zu sein, sondern Shane McMahon war eben jemand, der immer viel einstecken konnte. Und dass er jetzt, ich fand auch, dass er in dieser ganzen Sequenz komplett deplatziert gewirkt hat. Auch als er dann angefangen hat zu jubeln hinterher, so, oh mein Gott, I made it. Und ich habe gedacht so, Alter, sag mal, bist du auf Drogen oder, also entweder auf zu viel oder auf zu wenig Drogen? So, das war ja grauenvoll.
Einmal dazu. Also, das hat mich so krass daran erinnert, dass es irgendwie so, da ist so ein Vater-Sohn-Fußballturnier im Kindergarten oder sowas. Und Shane ist so der Vater, der einfach viel zu ernst gegen Kinder spielt. So dann so, irgendwie so Kindergartenkinder so umgerätscht und sagt so, oh, ich habe 6 Tore geschossen, ich bin der Beste, ich habe gewonnen. Genauso hat sich das angefühlt. So dieses, ja, dieser Vater, der so Spaßturniere viel zu ernst nimmt. Das war irgendwie Shane McMahon in diesem Moment für mich. Deswegen fand ich es auch einfach nur lustig.
Ja, und abgesehen davon, also was mich eben auch gestört hat, ist, da gehen wir eben über jetzt 2 Wochen durch diese blöde Qualifikationsphase. Wir gehen durch die unwichtigen Viertelfinals, wir gehen durch die ganz soliden Halbfinals und am Ende gewinnt dann ein Shane McMahon das Ding. Und du hast einfach, du wischst einfach alles, was vorweg gewesen ist, wischst du einfach weg mit einer Begründung, ja, der kann sich ja selber da reinbucken, ne?
Ja.
So, das ist, klar ist das Wrestling-Logik irgendwie.
Aber du schadest halt allen anderen im Turnier, die vorher gefightet haben.
Eben. Es ist total hirnrissig. Und auch, wie David schon gesagt hat, also wenn das jetzt hier wenigstens ein Match gewesen wäre, nehmen wir mal an, das wäre jetzt irgendwie über 10 Minuten gegangen und Dolph Ziggler, weiß nicht, verhöhnt Shane McMahon am Ende und Shane McMahon gewinnt dann mit einem blöden Einroller, irgendwie so einem ganz unglücklichen Ding. Dann hätte ich damit leben können. Aber jetzt so, also es ist ja auch nicht so, als ob jetzt Dolph Ziggler hier schon Marathon-Matches bestritten hätte an dem Abend. Also der hat 20 Minuten im Ring gestanden. Der hat noch vor ein paar Monaten über 30 Minuten im Ring gestanden. Also,
aber hättest du dir nicht auch andererseits jetzt sagen können, wenn das so ein 10-Minuten-Match wäre, dann hätte ich auch in Baron Corbin eingreifen müssen oder sowas. Also mehr als
ja,
er bisher gemacht hat.
Ja, hier hätte auch Baron Corbin eingreifen. Ne? Also, ja, also nee. Also hier hätte er auch eingreifen müssen. Es gab ja einmal kurz dieses Beinchenstellen und so. Also das, ich habe das auch alles nicht
geschnallt. Also ich sag mal so.
Ich finde das auch echt kacke. Das ist Zeitverschwendung. Das ist, die verschwenden da gerade meine Lebenszeit mit diesem ganzen Turnier. Da ist dann der nächste Weg so, ja, okay, komm, dann stellt wenigstens ein gutes Turnier auf die Beine. Und dann denkst du, ja, vielleicht kriegen wir ein cooles Finale und dann kriegst du halt Grütze.
Das ist quasi, ich meine, da sind wir uns ja alle einig und ich glaube, es ist wirklich dieses, okay, wir geben euch jetzt irgendwie so, hier habt ihr dafür bezahlt, hier ist euer Turnier, aber jetzt lassen wir den gewinnen und wir erwähnen es einfach nie wieder. Das war also, ich glaube, das war einfach, das hast du in ganz vielen Matches gemerkt, WWE versucht alles, damit sie dann nichts Bedeutendes passieren lassen, damit da nichts passiert, was irgendwie irgendwann wieder aufgegriffen wird und das mit allen möglichen blöden Mitteln oder sowas.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja alles kein Problem. Es ist halt die Frage des Wies und da darf man die Fans nicht unterschätzen, weil wenn du bei dem Match bei Social Media geschaut hast, da ging es halt, klar, als er dann gewonnen hat, richtig zur Sache, aber schon vorher haben sich die Leute aufgeregt, weil der einfach Ziggler auseinandergenommen hat. Und dieses Wie, ich glaube, das ist den Fans oft länger in Erinnerung als der Sieg an sich. Und man darf das halt nicht unterschätzen, dass halt die Art des Bookings oft das Entscheidende ist.
Ja.
Aber können wir mal uns ja, einig sein, dass wir einfach sagen, Shane McMahon ist der Beste in the World?
Ich hätte ja lustig gefunden oder ich hätte gerne deine Reaktion gesehen, wenn jetzt so Fantasy-Booking-mäßig ein Mist ist verletzt. Nee, warte mal kurz, ich habe einen Ersatzmann und dann kommt die Musik von CM Punk.
ich frage mich ja, ob das auch so ein Mittelfinger von den McMahons in Richtung CM Punk ist, ehrlich gesagt.
Ich glaube nicht, weil wenn du bedenkst, Greatest Royal Rumble und jetzt Best in the World. Ich glaube, die Saudis brauchen einfach dieses Superlativ.
Ich glaube, das nicht irgendwie also, so King of the Universe oder sowas.
Genau, es geht halt immer darum, es muss über allen anderen stehen, was es bisher gab.
Ja.
Und also alle World Rumbles waren eigentlich egal, weil das ist der größte. Und alle Titel und Turniere sind egal, weil King of Swing, wen interessiert das? Weil das ist der Beste der Welt. Ich glaube wirklich, dass die Saudis einfach voll auf dieses
Superlativ-Zeug
abgehen.
Ach ja.
Aber
sollen wir doch zum Finale
sprengen? Ich wollte gerade sagen, Superlativ. Jetzt bin ich gespannt auf euch. Können wir erstmal sagen, beim Entrance, was ihr gedacht habt, weil ich habe einfach nur gedacht, ich nehme es jetzt vorweg, war DX gegen Bosses of Destruction, als Shawn Michaels rauskam, das erste Mal ohne T-Shirt. Das erste, was wir beide sagten auf der Couch, so, ach du Scheiße, sieht der gut aus. Also der war halt null. Normalerweise hast du bei Western oft, dass die halt im Alter ein bisschen aufgedunsen wirken oder halt dadurch, dass sie halt weniger trainieren, unsportlicher. Gerade im Alter wird dann der Brustkorb breiter und so weiter. Und der sah richtig fit aus.
Ja, das unterschreibe ich so. Körper war fit, ich kann mich aber nicht an Shawn Michaels mit Glatze gewöhnen, es tut mir leid.
Da sagten wir zum Beispiel, das erste, was meine Frau sagte, ich wirf dir jetzt mal hier mal rein, weil es geht um Optisches, weil das mit dem Stirnband störte mich halt mega und jetzt war halt erstmals ohne Stirnband, das erste, was sie sagte, es sieht doch gut aus, altersangemessen, das passt. Und dasselbe dachte ich dann auch, ich habe auch gemerkt, das fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so auf nach einer Zeit, anfangs komisch, aber so nach 2 Minuten, vergessen.
Ja, nee, also ich habe mich da nicht dran gewöhnt. Ich finde, dadurch wirkt sein Kopf so klein.
Aber super klein, oder?
Also so aber besser als, wo er die langen Haare hatte mit den vielen Löchern drin. Ja, na drin. Klar. Ich finde, es ist einfach das Alter, das angemessen. Ich meine, der Typ ist über 50. Sind wir ehrlich, wenn wir mit über 50 noch so aussehen, wären wir, glaube ich, alle happy.
Was, Haare auf dem Kopf?
Haare auf dem Kopf werden wir eh alle nicht mehr haben, nur noch auf dem Rücken.
Alter, natürlich werde ich noch Haare auf dem Kopf haben. Was
glaubst du, jetzt noch?
Ja, natürlich. Ich habe keine Glatzen bei mir in der Familie. Von daher ist alles gut.
Es ging nicht um Politisches.
Ja, ansonsten lass mal hier zum Match kommen. Wir haben es ja schon so ein bisschen auch so unter uns besprochen. Wir haben hier irgendwie 205, 206 Jahre geballte Wrestling-Knowledge im Ring mit den Brothers of Destruction, dem Undertaker und Kane und der D-Generation X, Triple H und Shawn Michaels beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Triple H und dem Undertaker haben wir gesagt, so, ui, das war schon ein bisschen bemitleidenswert. Ich muss sagen, ich fand das hier besser, weil man es einfach ein bisschen besser kaschieren
weil
halt konnte.
Weil alle aber Pause daran, machen konnten, ne?
Teilweise. Ja, eben, weil sie Pause machen konnten. Und es ändert aber nichts daran, dass es auch hier einige Momente gegeben hat, die ein bisschen fremdschämig waren. Was für mich aus diesem Kampf übrig bleibt, war, dass Shawn Michaels sich echt noch gut bewegen kann, dass der noch sehr, sehr fit ist. Aber ich brauche auch nicht unbedingt noch mehr Matches von ihm. Mir reicht das eigentlich jetzt so, das ist okay. Und klar wird er wahrscheinlich gegen den AJ Styles, gegen Daniel Bryan oder so, bessere Matches abreißen. Aber so richtig, ja, das, ich, boah, ach, Kai, sag was.
Ich habe da gestern noch mal mit David drüber geschrieben. Und weil David hat so geschrieben, so, boah, ja, wie gut Shawn Michaels aussah. Und ich habe erstmal geschrieben, so, naja. Und weil ich habe das so irgendwie gar nicht gesehen. Und dann, weil ich habe so gedacht, so, oh, der Moonsault und alles. Und das sah ja alles auch nicht so geil aus. Dann habe ich auch wirklich nochmal darüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, eigentlich hat David recht, weil Shawn Michaels sah sehr, sehr gut aus, aber alle anderen sahen einfach nur auch sehr schlecht aus.
Oh ja. Und,
also ist auch die Frage, so, vielleicht wirkt auch dadurch ein Shawn Michaels einfach besser, weil die anderen so unfassbar schlecht aussahen. Aber so dieses ein Taker und ein Kane, aber auch ein Triple H.
Kane sah übel aus, oder? Ein Kane sah aber auch ganz,
also
ganz
auch
schlimm
aus. Also auch wirklich der Pedigree von Triple H gegen Kane, das war also. Das war Not gegen Elend.
Ja, aber
also,
auch schon der Pädagogik gegen Taker vorher. Das war alles.
Das war.
Ich finde, bei dem Match hast du halt richtig diesen Unterschied gemerkt zu halt Shawn Michaels, der halt überraschend keinen Ringrost für mich hatte. Das war auch alles von der Bewegung her sehr flüssig. Also, was mir halt vor allem auffiel, dass du das Gefühl hattest, bei Shawn Michaels, er wusste jetzt ganz genau, welcher Move kommt jetzt. Und genau das habe ich halt bei Undertaker mittlerweile ganz oft gar nicht.
Dass er super verwirrt
halt Bewegung, ist. Ja, er macht halt eine Bewegung, die eigentlich nicht dazu passt, was der andere vorhat. Beispielsweise wollte Triple H einmal Pedigree ansetzen und hat ihn halt getreten im Bauch. Und Undertaker hat sich nicht gebückt. Der hat es einfach nicht realisiert, dass er gerade den Pedigree machen will. Und auch bei Kane ganz viele Sachen oder Whip-In von Taker.
Wo die beide in die Barrikade gelaufen sind.
Ja, genau. Du hast halt einfach
wo die Hand in Hand in die Barrikade gelaufen sind.
Wer hat denn jetzt wen geworfen, Leute? Entscheidet euch.
Und die Kommentatoren haben versucht, das zu verkaufen.
Im letzten Moment ein Reverse. Ja. Im letzten Moment ein Reverse.
Und du hast einfach gedacht,
nein, die sind einfach Hand in Hand in die Barrikade gelaufen gemeinsam.
Aber das war wirklich, also, wenn ich jetzt das Match so beurteilen müsste, würde ich halt einfach sagen, was ich rausziehe. HBK gehört für mich, ich weiß, das tut dir jetzt weh, Olaf, eher in den Ring als ein Triple H und Undertaker und Kane. Also jetzt nur rein von der Qualität her habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, was mich halt total überrascht hat, weil er ist halt 8,5 Jahre außerhalb des Ring gewesen, dass er es halt noch drauf hat und einfach bei den anderen der Gedanke eher da ist, lasst es bitte sein, weil ihr habt einfach diese Timings auch nicht mehr drauf. Und gerade wenn die Timings nicht stimmen, dann hast du halt wirklich diese Fremdschämen-Momente, weil ja, es ist halt, Wrestling ist halt ein Tanz zwischen mehreren Personen. Wenn halt der andere nicht mitspielt und der anderen auf die Füße tritt die ganze Zeit, da sieht halt nicht gut aus. Und so war das halt hier in dem Fall. Und ich glaube schon, dass, ja, wir hatten halt wirklich gesagt in der Gruppe im Chat mit Kai und ich, so gegen AJ, ich glaube schon, dass HBK da echt noch mal ein richtig gutes Match abliefern
könnte. Das denke ich auch.
Und mein Problem war halt wirklich, ich habe irgendwann mich dabei erwischt. Ich habe vor dem Event gesagt, ich möchte es auf keinen Fall, dass ich den noch mal im Ring sehe. Aber jetzt danach so, boah, ein einziges richtiges Single-Match eigentlich schon. Und das einzig Positive vom ganzen Event, was ich herausnehme, ist der Gesichtsausdruck von HBK während des Matches. Weil du hast diesen Typen angesehen, wie glücklich er war, dass er noch mal im Ring war. Also der hat nach den ersten Moves immer wieder gelächelt und so weiter. Und auch nach dem Match, der wirkte so, ja, so ein bisschen, weiß nicht, erleichtert nicht, sondern einfach so erfüllt, so, ja, das ist noch mal mein Ding gewesen.
Aber oder trotzdem hätte das
so? Also ich fand diesen Gesicht auch so, ja, unbeschreiblich. Wir hingen ja echt so von wegen so, wow, der ist gerade happy wie sonst was.
Ja, das habe ich auch so gesehen. Er hat ja auch da ein paar Mal gegrinst, das habe ich auch so gesehen. Ich glaube auch, dass der da, dass der einfach auch zufrieden war, dass er eben die meisten Aktionen noch so abreißen konnte und dass er da ohne größeren Schaden durchgegangen ist. Triple H muss ich in dem Kampf ein bisschen in Schutz nehmen, weil da auch, es gibt jetzt ja die Geschichte, dass er sich ja da den Brustmuskel
gerissen hat. Relativ früh, also mittig nicht, sogar, ne?
Ja. Ja, ja. Und dann dieser, ich weiß nicht, ob das während dieses Chokeslams gewesen ist, auf das Kommentatorenpult. Mal so eine blöde Frage. Haben die das falsche Kommentatorenpult benutzt?
Das war das erste, was ich dachte, von so, oh, Kane nimmt gerade das falsche Pult.
Weil die ja, wo davor, die ganzen Monitore noch draufstehen und so. Und
das sah aus, als der den Monitor gesquasht hat. Ich meine, da sind so viele Elektroteile, die in den Rücken reindrücken. Also, du hast doch direkt im Rücken die hellen Stellen gesehen, das war nicht gut.
Sei froh, dass es nicht mehr die alten Monitore sind.
Das stimmt.
Ja. Das stimmt, aber das hat trotzdem saumäßig wehgetan. Davon kannst du mal ausgehen, dass dem da erstmal ganz gut die Luft weggeblieben ist. Wie gesagt, also der hat da nicht gerade den besten Abend verlebt, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise.
Aber
Shawn Michaels fand, ja.
Findet ihr auch, dass ein Triple H jetzt in den letzten 2 Jahren unfassbar alt geworden ist, körperlich?
Mhm.
Also ich habe mir nämlich jetzt gerade extra nochmal Bilder angeguckt, auch von Rollins gegen Triple H bei WrestleMania 33, wo er auch schon alt war, aber da sah er noch um einiges besser aus als jetzt. Also wirklich so das, was David beschrieben hat am Anfang, wenn jemand, der vorher viele Muskeln hatte, älter wird, so dann hängt das und da und hier. Und das sah vor 2 Jahren noch ganz anders aus. Und Triple H ist jetzt auch so, wo du sagst, okay, so langsam hast du dein Zenit überschritten, lass es auch bitte lieber sein.
Ja, ich meine, es ist 49, ne? Also
jetzt wird immer unsauberer halt, was er macht.
Ja, die Dynamik fehlt eben auch und die Gelenkigkeit vor allem fehlt da auch. Das merkst du ganz, ganz, ganz oft, dass da so ein bisschen die, ja, die Muskeln sind ja da, aber Muskeln machen auch eben ein bisschen steif, ne? Und das merkst du hier eben auch ganz oft. Und wie gesagt, diese Koordinationsprobleme, gerade im Zusammenspiel mit dem Undertaker, das hatte schon was unfreiwillig Komisches. Die Pedigrees sahen alle grauenvoll aus, durch die Bank. Also,
wurden aber auch übel gezählt von den anderen, ne?
Das stimmt.
Ja, natürlich.
Also, richtig aber gesehen, die, so Undertaker und Kane wollten eigentlich gar nicht die Beine strecken.
Ja, na klar. Aber das war kein schöner Kampf. Aber ich fand ihn längst nicht so schlimm wie das Einzelmatch zwischen Triple H und dem Undertaker. Das hatte auch wieder so einen Car-Crash-Charme irgendwie, aber ja, längst nicht so katastrophal, wie es zuletzt gewesen ist.
Aber ich fand, dass das Match hatte, Entschuldigung, Kai, bin ganz schnell fertig. Ja. Es hatte viele Momente, die mir als Fan einfach gefallen haben, gerade wenn die synchron voreinander standen oder halt generell diese ganzen Synchronsachen. Ich fand, das haben sie vom Booking her oder von der Inszenierung her echt gut gemacht. Also ich fühlte mich gut unterhalten. Klar, ich wusste, es ist langsam, aber es gab einfach viele Momente, wo ich sage, ja, genau das will ich jetzt eigentlich sehen, wenn ihr schon im Ring steht.
Aber das ist bei diesem Match auch wieder so, ich habe es auch bei dem, es gab ja dieses Video-Package davor von dem Match in Australien. Du kannst halt einmal so ein, das, was David halt feiert, so ein geiles Video-Package rausschneiden, wo du sagst, boah, das war so episch und die hat noch viele geile Moves. Auf der anderen Seite wirst du daraus aber auch wieder so eine schöne halbe Botchamania-Folge schneiden können. Und das ist so das Problem dabei. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin da auch irgendwie auf Davids Seite, auch wenn ich da mich lange gegen gesträubt habe. Ich hätte doch schon einmal Bock, noch den Showstopper Shawn Michaels, also nicht diesen DX-Shawn Michaels, weil ich finde das super unangenehm, wenn da diese 50-jährigen Opas irgendwie diese Suck-It-Geste machen.
In Saudi-Arabien.
Also das ist wirklich am komischsten, weil wirklich, wenn so Triple H von hinten kommt, dass du bei Shawn so mit einer Hand machst. Ich bin so, ey Leute, ihr seid 50, okay? Also bitte, gebt euch mal Mühe. Also ich hätte schon wirklich gerne einmal so diesen
benehmt euch mal.
Diesen Showstopper gegen einen AJ oder sowas. Also das würde ich wirklich gerne sehen, weil ich glaube, dass das ein echt gutes Match sein kann. Also da bin ich definitiv auf Davids Seite.
Ja, ach, ich weiß nicht. Ich tue mich da schwer mit, weil ich finde auch, dass du bei Shawn Michaels eben gesehen hast, dass teilweise die Dynamik eben so ein bisschen fehlte. Also sowohl bei diesem Flying Forearm, den er da immer gezeigt hat, als auch bei dem, klar, ich meine, der Moonsault, der sah gut aus, aber er wurde halt nicht gefangen. Das war so ein bisschen doof.
Ja, nicht seine Schuld.
Nee, aber
aber jetzt genauso wie, was er halt immer noch drauf hat, ist beispielsweise, wo er in die Ringecke kommt, dann halt da sich überschlägt und hält. Also was Shawn Michaels gesehen hast, auch, es gab auch eine Situation, wo er eigentlich aus dem Ring fallen sollte, aber sich noch mit dem Fuß festhält, um das ein bisschen zu dramatisieren. Diese Kleinigkeiten, die hat er halt noch intuitiv einfach drauf. Und das siehst du halt nicht oft bei Leuten, die halt so lange nicht mehr dabei waren.
Ich glaube, dass es Shawn Michaels auch zugutekommt, dass er quasi nicht, keine Ahnung, 20 Jahre dauerhaft im Ring gestanden hat. Ich glaube, dass ihm tatsächlich diese Auszeit, die er dazwischen schon mal gehabt hat, also nach der schweren Rückenverletzung, dass ihm das jetzt heutzutage gut tut, dass er da quasi
nicht so kaputt ist wie andere.
So ein bisschen von, genau, dass er so, noch so ein bisschen von zehren kann. Ich glaube, wenn er das dauerhaft durchgezogen hätte oder vielleicht auch da nicht so lang pausiert hätte, dass das für ihn zum Problem geworden wäre. Aber ansonsten, das war kein schöner Kampf. Das war kein technischer Leckerbissen. Nee. Das war zum Teil Zeitlupen-Wrestling mal wieder. Es war zum Teil auch ordentlich verbotscht. Aber es war im Bereich des Ertragbaren, sage ich es jetzt mal so ganz vorsichtig. Und damit lass uns mal hier die Review hier zu Ende bringen. What? Und wir schließen, ja?
Ich möchte gerne eine Frage die Hörer stellen, und zwar, würdet ihr gerne ein Match von HBK nochmal sehen, also ein allerletztes, oder nein?
Das hättest du auch nachher noch machen können, wir sind noch nicht fertig
mit dem Podcast. Ja, aber nachher ist eine Stimmung wieder niedriger.
Okay, na gut. Wir haben auch die Nachrichten bekommen, dass einige von unseren Hörern sehr gespannt auf unsere Bananenwertung sind. Eine von 8 Bananen für den Event. Wer fängt an? David fängt an.
Ja, für den Gesamtevent mit Emotionen oder für das rein Wrestlerische?
Für den Event, wie du ihn gesehen hast.
2 Sterne. 2 Bananen.
Kai?
3. Ja.
Ich bin auch bei 2. Ich habe mir da natürlich schon vorher drüber Gedanken gemacht. Ich gebe dem auch 2, weil das war nicht viel, was da geboten worden ist. Ich habe aber trotzdem auch noch ein paar Fragen für euch. Also glaubt ihr, dass Shawn Michaels noch ein Match bestreiten wird? Weil es gab jetzt ja zuletzt ein Interview, wo er gesagt hat, er wird dieses Match in ein paar Tagen in seinen Knochen spüren und ist jetzt froh, wenn er erstmal wieder im Performance Center ist und seinen geregelten Alltag als Trainer nachgehen kann. Kai, glaubst du, wir sehen Shawn Michaels nochmal wieder oder war das hier wirklich sein letztes Match? Weil das fände ich richtig
krass, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also diese Aussage, dieses, oh ja, jetzt werde ich erstmal wieder Dingens machen, das ist ja so typisch Wrestling, ne? Also so, nein, jetzt ein Comeback ist nicht mehr. Und dann, oh, guck mal, es gibt wieder ein Comeback. Ich gehe stark davon aus, dass er noch ein Match zeigen wird. Das ist so dieses, er hat jetzt auf jeden Fall nochmal Blut geleckt, er hat sich jetzt irgendwie bewiesen, er kann es nochmal. Und es wird es auch gern, glaube ich, nochmal ein Match, wo man sagt so, Der Shawn hat nochmal ein richtig gutes Match gezeigt. Ich glaube, das würde er irgendwie nochmal, dass er das gesagt bekommt.
David, was glaubst du?
Ich glaube es genau so, dass er Blut geleckt hat und gemerkt hat, warte, da steckt vielleicht doch noch ein richtig gutes Match in meinen Knochen mit dem richtigen Gegner und ich denke mal schon, dass er sich den dann auch suchen kann. Und ich tippe auch darauf, dass es dann wahrscheinlich ein AJ Styles oder Daniel Bryan sein wird oder Seth Rollins. Und das Match wird auch dann richtig groß und wahrscheinlich bei WrestleMania. Und ich denke schon, dass ein HBK nicht mit einem Match in Saudi-Arabien ein Tag-Team abtreten will, beziehungsweise abgetreten ist er ja schon, aber dass er halt als allerletztes Match in seiner Liste schon ein großes Single-Match und zwar ein gutes haben möchte.
Ja, ich glaube auch, dass so ein Interview auf WWE.com nicht wirklich als legitimer Abschluss einer Karriere sein gelten kann. Er hat auch schon zuvor gesagt, dass er zurückgetreten ist und so, dass das alles vorbei ist. Ich glaube auch, dass wir da nochmal ein Match sehen werden. Bin ich mir relativ sicher. Und wie gesagt, er war ja noch der von den Vieren, der am meisten konnte, so in dem Sinne. Ist er der einzige Gewinner dieser Veranstaltung? Wie seht ihr das? Also ich habe mich halt immer gefragt, also wir haben jetzt Brock Lesnar als Champion und Shane McMahon als Best in the World. Haben wir hier Gewinner bei dieser Veranstaltung, wo man wirklich sagen kann, so ja, die gehen hier gestärkt aus der Geschichte hervor? Geht WWE gestärkt aus dieser Veranstaltung hervor, weil sie es ja doch durchgezogen haben? David?
Das Ding hat WWE geschadet, das Teil hat den Fans geschadet, es hat dem Ansehen geschadet, es hat den Wrestlern geschadet, wenn man das Booking ansieht. Der einzige Gewinner ist halt für mich, aber dafür ein ganz dicker Gewinner, HBK, weil er wahrscheinlich 90% des Universe einfach überrascht hat. Und ja, ich habe einfach dieses, man muss halt sagen, so bescheiden diese Veranstaltung für mich emotional ist, hat sie halt doch einen Moment, den ich halt wahrscheinlich ein paar Jahre im Hinterkopf haben werde, ist einfach der Gesichtsausdruck von HBK nach dem Match. Wo ich einfach wirklich so als Fan ja mitgefühlt habe, einfach mit einem Liebling, wo ich dachte, wow, du bist gerade so happy und erleichtert, wahrscheinlich, dass es alles so gut lief. Und ja, das ist einfach schön zu sehen. Also das war wirklich ein schöner Moment für mich, den werde ich in Erinnerung behalten. Er ist der einzige Gewinner, ansonsten gibt es nur Verlierer für mich.
Brock Lesnar ist ein ziemlicher Gewinner. Brock Lesnar ist Universal Champion.
Bankkonto. Das Bankkonto auf jeden Fall, ja.
Ja. Und gut, wir haben jetzt immerhin einen Fädenaufbau für Sirius, was auch nicht schlecht ist, 2 Wochen vor dem Event. Sollte man auch vielleicht als Gewinn zählen. Und ich sehe mich da jetzt einfach ganz egoistisch und freue mich trotzdem auf AJ gegen Brock Lesnar.
Ja, also ich sehe es so wie David. Ich sehe auch nur einen einzigen Gewinner und das ist Shawn Michaels, der sich einfach nochmal selber bewiesen hat, so ja, eigentlich geht's noch und jetzt quasi die Zukunft in seinen eigenen Händen hält. Weil letztlich, wenn er sagt, ja, ich mach das nochmal und vielleicht auch, wenn es nochmal einen dicken Paycheck gibt, dann mach das nochmal. Aber er kann sich jetzt selber aussuchen, inwiefern es weitergeht. Ansonsten bin ich da vollkommen bei David. Also es gibt ansonsten nur Verlierer. Es gibt WWE hat unfassbaren Image-Schaden genommen. Viele Fans haben ihre Lust auf WWE verloren. WWE hat natürlich auch so ein bisschen oder einiges an Integrität eingebüßt durch die ganze Geschichte. Braun Strowman hat verloren. Also nicht nur das Match, sondern eben auch so ein bisschen diesen Monster-Mythos. Ich finde auch, dass dieser gesamte Schedule nicht dem Produkt gerecht wird. Man hat jetzt gemerkt, dass einfach so 3 Events quasi in kürzester Zeit ist einfach zu viel. Das macht extrem viel kaputt. Und ich finde jetzt auch den Aufbau zu Survivor Series. Hey, Survivor Series, Big Four Pay-Per-View. 2 Wochen Aufbau, zack. Und man benutzt einfach diese Schablone des Brand Wars, um einfach nochmal so, ja, okay, wir brauchen jetzt irgendwas, was wir eigentlich nicht aufbauen müssen, machen wir Raw gegen SmackDown. Kann ich zack, ganz einfach.
Kurz was anderes sagen, bevor wir zu Survivor Series kommen?
Nein.
Ich mach's trotzdem. So. man darf diesen Imageverlust gar nicht so unterschätzen. Ich meine, wir in Deutschland kriegen nicht ganz so viel mit, aber WWE ist ein Unternehmen, das in Amerika ein sehr hohes Standing hat, dadurch, dass sie halt wirklich sozial sehr engagiert ist und an vielen Aktionen beteiligt ist. Die Stars sind halt wirklich auch bei den Kindern beliebt und Vorbilder. Auch jetzt mit der Women's Revolution, das ging halt wirklich durch die Presse. Also es ist wirklich wahrgenommen worden, dass halt WWE da sehr, sehr viel Positives macht. Aber das steht quasi komplett in diesen Schatten von diesem Saudi-Arabien-Deal. Und ja, bei diesen Geschehnissen, das ist halt schon gravierend, wenn quasi alles Positive, und das ist jede Menge, gerade einfach vernachlässigt wird oder von der WWE selber ja kaputt gemacht wird, von der Kommunikation her, weil einfach dieser Deal besteht und man das eiskalt durchzieht.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, also der Image-Schaden, der ist riesig. Der wird sich auch nicht sofort, also der wird sich nicht sofort zeigen. Also klar werden da wahrscheinlich ein paar Leute abspringen, aber ich glaube, dass das eine langfristige Geschichte ist, mit der WWE noch einiges zu knabbern hat. Und zugleich haben sie eben noch diesen 10-Jahres-Deal mit Saudi-Arabien. Also mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. So, und jetzt trotzdem diese diese Raw vs. SmackDown Geschichte bei der Survivor Series. Wie seht ihr das, David?
Ich gebe ja zu, ich bin ein Mega-Fan von diesem Brand gegen Brand. Ich finde toll, wenn es Invasion-Angles gibt, aber ja, 2 Wochen, wir haben jetzt 3 Pay-Per-Views in kürzester Zeit, das ist einfach zu viel und es ist einer der größten Pay-Per-Views und man hat einfach keine Zeit. Man hetzt in diesen Wochen nur von Event zu Event und versucht auf die Schnelle irgendwas mit der heißen Nadel zu stricken und dabei kann nichts Gutes bei rumkommen. Also ich hätte schon Bock auf einen Brand-War. Am liebsten richtig mit Invasion und ganz viel Backstage-Segmenten. Ich liebe das, aber das ist jetzt einfach zu schnell. Die haben, wie viel Zeit haben sie? Da haben sie 4 Sendungen. Ja, toll, werden sie wahrscheinlich kurz machen. Der eine Invasion da, eine Invasion da und Steph gegen Shane, ein bisschen bla bla und das war's. Und dann halt, wir müssen ja loslegen. Und das ist einfach mir viel zu gehetzt und für einen Wrestling-Fan gerade auch keine schöne Zeit.
Ja, ich habe jetzt eben so ein bisschen das Gefühl, als hätten sie einfach ihre Titel sozusagen an die Leute verteilt, wo sie sich denken, ja, okay, daraus könnte man noch ein richtig geiles Match draus zusammenschustern, weil das Brock und AJ beispielsweise ein gutes Match abliefern können, das haben wir letztes Jahr gesehen.
Ist euch eigentlich aufgefallen beim Trailer vom Survivor Series, dass eigentlich schon klar ist, wer kämpfen wird? Weil die haben bei den Trailer Dazu gibt es halt eine Collage, wo die halt Figuren zeigen, aber es sind halt immer fünf, die halt alles mit Gesichtern gezeigt werden. Also das andere sind halt nur Schattenfiguren. Eigentlich weißt du jetzt durch diesen Trailer schon, wer kämpfen wird. Also ich glaube, da haben sie halt auch jetzt weniger Zeit, um halt ein Team zu formieren oder halt irgendwie Krisenstimmung innerhalb von Team zu machen, sondern da jetzt ganz schnell, bababam, das sind sie und bei der nächsten War- und Smackdown-Sendung wird das offiziell verkündet.
Aber also
ich kann ja, entschuldige.
Also der Vorteil ist wirklich einfach bei Survivor Series, worauf sich jetzt die WWE verlässt, dass sich Series so von selbst schreibt, ne? Und du kannst ja sagen, was du willst, aber die Card sieht halt wirklich echt gut aus, ne? Wenn du jetzt AJ Brock hast, dann hast du noch Ronda gegen Becky, dann hast du noch Seth gegen Shinsuke oder sowas. Also, die Card sieht auf jeden Fall unfassbar stark aus erstmal. Dass das jetzt alles irgendwie gerusht ist, sondern irgendwie ein blöder Aufbau ist, ja. Aber die WWE will jetzt einfach sagen so, ey Leute, wir liefern euch jetzt hier Matches, auf die habt ihr alle Bock, dann machen wir jetzt irgendwie noch die Teams ein bisschen blöd voll und dann ist gut. Das ist zwar so wirklich ein Sparmenü, aber mit sehr guten Matches. Also, ich kann jetzt nicht, also, ich habe auf alle Matches davon Bock. Und ich will auch jedes davon
ja,
sehen.
Ja, das schon. Ich glaube, ja, der Event bin ich bei dir, gut. Aber. Ja, lass mich mal gerade. Ich habe gestern versucht, einer Kollegin zu erklären, weshalb ich Wrestling schaue. Und für Wrestling gehört für mich immer Charaktere und Emotionalität dazu und Geschichten. Und du hast hier einfach keine Geschichten, die du aufbauen musst, sondern im Endeffekt müssen jetzt die Wrestler das innerhalb von zum einen zwei Wochen und dann innerhalb der Matches schaffen, dass das da irgendwie eine Emotionalität aufkommt, dass du in diese Matches reingezogen wirst. Man macht sich das mit diesem engen Schedule, macht man sich das viel, viel schwerer, statt dass man vorher wirklich dann auch, wie David gesagt hat, Rivalitäten erzeugt, keine Ahnung, wirklich dann auch die Geschichten erzählt. Wo ist das gerade?
Becky twittert halt ganz gut.
Du weißt doch, was ich meine. Ja, Becky ist super, aber trotzdem.
Nee, es ist total, ich sehe es ja wie du. Für mich ist ja, wenn mich jemand fragt, was ist Wrestling eigentlich, was guckst du da und dann sag ich halt, ja, das ist im Grunde genommen so Showsport, Kampfsport gemischt mit Daily Soap. Und momentan hast du halt einfach keine Zeit für Daily Soap.
Ja. Und das Problem hat man sich eben selber gemacht bei WWE. Und ich finde es halt, ich finde dieses Prinzip einfach, das ist so Schema F und das nervt mich, weil das ist einfach so, ja, okay, es ist Survivor Series, jetzt basteln wir das zusammen. Und weil man einfach auch, man merkt einfach, dass es aus der Not geboren ist. Und das stört mich so massiv und dass man keine Zeit hat, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ach, ich weiß auch nicht, das ist doch, ich finde das echt nicht gut. So,
vor allen Dingen,
das tut mir in der Seele
weh. In einer Zeit, wo wir als Fans, die halt wirklich zu WWE erhalten und das auch gerne gucken, das größte Problem mit dem Booking haben. Weil es einfach das Booking langweilig ist. Und ausgerechnet in dieser Zeit, wo du eigentlich dich darauf forcieren solltest, gute Geschichten zu machen, die spannend sind, ballerst du den Kalender so voll, dass du gar keine Geschichten mehr erzählen kannst.
Ja, und auch das Ding mit, ja, das sind alles gute Matches. Klar, wenn das alles gute Matches, aber das Problem in der heutigen Zeit, also das Luxusproblem in der heutigen Zeit ist doch, dass du eigentlich nonstop gute Matches irgendwo findest. Also, dass WWE jetzt versucht, quasi mit einfach nur so eine Dream-Match-Card zusammenzubasteln und da die Titel verteilt und so, das ist ja total nett. Da habe ich auch nichts gegen. Und wahrscheinlich wird die Card auch gut und wahrscheinlich wird der Event auch gut. Zumindest diese Matches, die bis jetzt angekündigt worden sind. Aber man muss doch versuchen, sich davon so ein bisschen abzusetzen. Du musst doch gucken, du hast so viel Zeit, um irgendwie so was Tolles zu erzählen und du nutzt es einfach nicht. Beziehungsweise du baust dann alles so voll, um möglichst viel Profit zu machen, dass es einfach, ein Teil, ein Alleinstellungsmerkmal deines Produkts hinten überfällt. Und das finde ich fatal, weil es bleibt gar keine Zeit dafür. Ach ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich war auch schockiert darüber, dass sie das einfach wieder so nach einem Baukastensystem zusammenbauen. Das hat mir nicht gefallen. Die Karte sieht trotzdem gut aus. Also tut sich bei mir gar nichts. Aber ich finde, da muss man in Zukunft sich was anderes überlegen.
Ja, es ist ich hoffe auch, frustrierend einfach.
Ja. Und ich erinnere nur daran, was wir jetzt in der Mitte des Jahres, was wir da gekotzt haben, als quasi der Greatest Royal Rumble sowas gewesen ist wie eine größere WrestleMania. So in der Richtung. Ne? Also irgendwie muss sich da WWE noch einen Weg finden, dass man quasi das Kerngeschäft, und das sind nun mal dann die Fans, dass man die nicht komplett außen vor lässt. Und momentan arbeitet man so ein bisschen an denen vorbei. Und dadurch verliert das Produkt ganz, ganz viel. Man kann noch so einen starken Roster haben, wenn da die Charaktere und die Geschichten nicht entsprechend aufgebaut sind. Es gibt Ausnahmen. Wie gesagt, Becky ist wahrscheinlich gerade die größte Ausnahme, die wir da im Roster haben. Aber wenn das alles nicht da ist, dann bist du irgendwann nur einer von vielen. Und da muss ich leider sagen, da machen auch manche dann wahrscheinlich im Ring einen besseren Job. Ja,
vor allen Dingen ist Becky eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was halt wichtig ist, weil sie war immer eine gute Wrestlerin. stand außer Frage, aber jetzt hat die mal eine Storyline bekommen, die halt langfristig ist und jeder weiß halt, ich kann mich so und so damit identifizieren, die steht jetzt dafür, das ist ihr Gedankengang dabei und ihre Motivation und das ist halt wichtig und das fällt halt immer öfter und immer mehr ab im Laufe des Jahres mittlerweile. Also dieses Jahr finde ich echt schwierig als Fan.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also Becky hat auf einmal eine Persönlichkeit bekommen. Vorher war sie halt immer cool und du mochtest irgendwie, ich mochte immer das Gimmick von ihr und die Musik und den Auftritt und sie war immer super sympathisch, aber wer dieser Charakter dahinter eigentlich ist, konnte ich dir eigentlich nicht erzählen. Jetzt weiß ich's. Und dadurch fühlt sie sich verbunden zu der. Und das erzeugt die Emotionen, die beim Wrestling absolut wichtig ist. Und das schafft man ansonsten eigentlich kaum noch. Ne? Also das finde ich das Ärgerliche. Und dass man dann so einen Survivor Series Event, so ein Big Four Pay-Per-View quasi dann so da noch dazwischen klatscht, genauso wie Evolution, tut mir als, weiß ich nicht, als Wrestling-Fan, der jetzt fast 30 Jahre dabei ist, irgendwie, das tut mir da in der Seele weh, weil Survivor Series war immer was, was von den Zwiespältigkeiten in den Teams gelebt hat, was von den Konflikten gelebt hat. Und hier machst du einfach die Konflikte auf die einfachste Art und Weise nach Schema F, Rot gegen Blau, zack. So, Schiffe versenken. So, und das ärgert mich. So, genug gemotzt. Ich glaube, die Fragen verschieben wir auf nächstes Mal, weil wir sind jetzt schon gut dabei. Schickt uns trotzdem gerne natürlich Fragen ein, bevor ich jetzt hier die Abmoderation mache. Will einer von euch beiden noch irgendwas sagen?
Nee. Ich hoffe nur, dass die WWE irgendwann mal erkennt, dass das gerade langfristig sie stark schaden wird, was sie machen.
Ja, ihr stark schaden
wird. So.
Egal wie. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen an uns habt, also vor allem beantwortet unsere Frage. Was war nochmal unsere Frage, David?
Ob die Hörer nochmal ein Match von HBK sehen wollen oder halt eher auf deiner Seite sind und sagen, nee.
Genau. Genau, schreibt uns das gerne an fragen@headlock.de, natürlich auch bei Facebook vielleicht unter dem Beitrag oder einfach bei YouTube natürlich unter das Video, was wahrscheinlich die einfachste Variante ist. So, in dem Sinne, sind wir für diese Ausgabe durch. Was haben wir noch? Wir haben natürlich noch Patreon und Steady, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, wisst ihr, wo ihr uns da erreichen könnt. Da gibt es jetzt ab Montag gibt es dann eben eine neue Ausgabe von Shaggy und Markus Holzer, 5 vs. 5, gibt es dann da eine Runde Gimmicks, die sich um die Ohren dreschen. Ansonsten für euch da draußen gibt es dann in der nächsten Ausgabe die zweite Ausgabe von Gastspiel, ist dann hier für alle free im Feed und auf YouTube zu hören mit Gregor von den Rocket Beans. Wir sprechen da über seinen Trip nach Japan und über das, was er da erlebt hat. Ansonsten hören wir uns dann nächstes Wochenende wieder. Da steht es dann an, dass wir darüber sprechen, wie eine Wrestling-Show entsteht. Das war ja auch eines der Wunschthemen, was wir gehabt haben. Und da spreche ich mit dem Shaggy drüber, der ja selbst als Lokalveranstalter bei der WXW aktiv ist. Und der kann uns da sicher einige spannende Geschichten erzählen. Und natürlich dem Chris, der auch noch dabei ist. Das ist dann der nächste Wochenend-Podcast. Ansonsten bleibt uns gewogen. Schaut bei uns auf Patreon und Steady vorbei. Ich sag danke, Kai, und danke, David. Und dann sind wir raus, würde ich sagen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.